Hallo!
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts. Für die heutige Anmoderation habe ich im Großen und Ganzen nicht lange nachdenken müssen. Mein heutiger Gast wurde mir vor roundabout 15 Jahren bei meinem ersten Studiojob als Lehrling vorgestellt. Und im Nachhinein betrachtet haben wir 1 bis 1,5 sehr schöne Jahre verbracht und ich glaube, im Endeffekt habe ich gleich viel, wenn nicht sogar mehr von ihm lernen dürfen, wie er von mir. Herzlich willkommen, lieber Fred.
Hallo. Hi. So sehen wir sich wieder mal, nach langer Zeit. Ja.
Ich freue mich, dass du es heute zu uns geschafft hast und wie bei uns üblich. Am Anfang bitte ich dich, dass du einfach deinen Zugang zum Tätowieren und deinen Weg der Karriere quasi einmal kurz umreißt und erzählst.
Also, wie kann man anfangen? Also prinzipiell kann man vielleicht einmal sagen, es war jetzt nie lang so der Plan eigentlich, dass ich in diese Richtung gehe, schon künstlerisch vielleicht, also mir das Zeichnen und so eben interessiert natürlich. Das war auch immer ein Hobby, schon als Kind so das Ding. Und das letzte Ding war eigentlich dann, dass ich in der HTL Ortmann war in der Kunstschule und da die Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht habe. Dann war das schon ein bisschen mehr so gefestigt in diese grafische oder zeichnerische Richtung. Und dann war danach eigentlich der Zivildienst. Und da habe ich mich vorher schon mal tätowieren lassen. Das war so der erste Berührungspunkt so mit 18, 19, mit zwei Freunden gemeinsam. Das war damals in der Buntmacherei. Die gibt es jetzt eh noch, das ist Real Nails halt.
Genau.
Da war, glaube ich, der Gecki noch Lehrling, soweit ich weiß. Er hat mir tätowiert, mein erstes Tattoo halt. Das war so der erste Berührungspunkt halt einmal. Und dann war eigentlich der Zivildienst. Und währenddessen habe ich manchmal schon so Entwürfe zeichnet für Freunde von mir, fürs Tätowieren halt. Aber war halt nicht irgendwie mit, dass man da was kriegt oder so. Es war halt einfach zum Spaß was zeichnet. Und dann habe ich durch eine sehr gute Freundin, die Sophie, den Andi kennengelernt, den Kulturer, der ihr das dann umgesetzt hat, was ich ihr gezeichnet habe eigentlich. Und dann habe ich gedacht, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wollte ich bei ihm eigentlich so mein zweites Tattoo eigentlich angehen. Und der Andi ist ein sehr, sehr lustiger Charakter, ist eh noch, kennen ein paar Leute, werden ihn eh kennen, so noch immer. Der hat mich dann eigentlich so, oder hat er halt einfach zu mir gesagt, ich könnte dort im Studio ab und zu zeichnen gehen, wenn er nicht da ist und so. Und ich bin dann echt eines Tages eigentlich hin, habe mich halt voll gefreut, ja, geil, mit 19 so im Tattoo-Studio zeichnen war ja schon sehr cool so eigentlich damals. Und ich bin dann ins Studio rein, den Tom habe ich halt flüchtig gekannt, das war der Besitzer vom Tattoo-Welt, Toms Tattoo-Welt. Und dann bin ich zu ihm nur so vorbeigeschneidet und habe gesagt, hey, servus Tom, ich gehe ein bisschen zeichnen in die Koje vom Andi, gell, ist eh okay. Und er hat mir angeschaut, hat mir gar nicht gekannt natürlich. Und dann gemeint, na, was willst du da genau? Und dann war ich halt so, ah, scheiße, das hat anscheinend hat das der Andi gar nie gesagt zum Dom, dass ich dort zeichnen kann. Ja, und dann weitere Sitzung beim Andi gehabt, dann habe ich zu ihm gesagt, du, weiß nicht, du hast den anscheinend nie gesagt, weil der hat mir gleich verscheucht von dort. Und dann, ja, machen wir nochmal eine Bewerbung irgendwie. Und dann habe ich mit dem Tom halt wirklich so ein Bewerbungsgespräch sozusagen ausgemacht, habe da meine Zeichnungen und Bilder und so mitgehabt, habe ihm gesagt, ich habe gerade maturiert auf der Ortmann halt. Das ist eh, glaube ich, derselbe Werdegang, wie er auch gehabt hat, weil er selber ja so Grafikdesign, glaube ich, auch in der Ortmann war, ich weiß es gar nicht, aber hat auch so ähnliche Richtung eigentlich gehabt. Ja, und dann nach dem Bewerbungsding habe ich eigentlich dort angefangen, im Tattoo-Welt. Und mal so als Lehrling halt, klassische Sachen. Von 9 bis 19 Uhr, dort Plätze herrichten, zur Bank irgendwie Sachen, also so Lehrlingssachen halt einfach ganz normal. Und viel zugeschaut und er hat mich dann aber ziemlich gleich mal so ins kalte Wasser geworfen. Da war nicht viel mit, wie technisch irgendwas funktioniert. Da ist die Maschine, da sind deine Nadeln, go for it, so war das eigentlich. Ja, und dann nach einem Monat, Probemonat, hat er mir meine erste Maschine damals geschenkt, das war ja. Und dann haben wir gesagt, wir schauen mal, wie das so funktioniert. Und seitdem bin ich dabei geblieben eigentlich. Und ich habe dann gleich mal gesehen, weil das weiß man ja vorher eigentlich nicht so. Wenn man jung ist, was will ich machen? Man kann sich nichts unter viel Sachen vorstellen. Und ich glaube, man muss das halt auch mal eine Zeit lang machen, dass man es auch sieht, so mit den Leuten und dieses Verkaufen ein bisschen auch. Es ist ja nicht nur tätowieren. Man muss ja ein bisschen mehr. Auch die soziale Komponente ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit den Leuten halt redet und so. Vielleicht ein bisschen eine Show. Also Unterhalter halt auch einfach ist, weißt du, und dass die Leute sich halt wohl bei dir fühlen. Und wie gesagt, jetzt mache ich seit 16 Jahren, 2010 habe ich angefangen. Und es ist noch immer was, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das für immer mache, solange wie ich halt tätowieren kann halt. Ja. So war das ungefähr. Ja,
ja, und wie war dann der weitere Weg? Weil in den letzten 15 Jahren ist ja doch einiges passiert, auch in deinem Leben.
Ist einiges passiert dann. Also, wie gesagt, wir haben uns ja in der Tattoo-Welt kennengelernt damals.
Genau.
Ah,
Props gehen raus an den Tommy, weil bei ihm hatte ich auch meinen ersten Studio-Job.
Na, voll. Tom war super. Es ist also einfach ein geiler Dude halt. Das ist auch so oldschool. Ein Mann, ein Wort so. Und nein, es war echt lustig. Das hat sich dann aber leider aufgesplittert, das Studio. Er ist dann nach Hausmannstetten gegangen und seine Frau oder Ex-Frau hat dann das Studio übernommen, halt die Sarah. Die habe ich eh schon von vorher gekannt. Und so als Lehrling war es halt gerade so, da hat man jetzt nicht unbedingt immer einen Chef gefragt, zum Beispiel mal, wenn du früher gehen wolltest, dann bin ich eher zur Frau gegangen, vom Chef eben zu Sarah und habe dann, ja, bitte. Und sie hat es dann meistens geregelt. Also mit allen eigentlich immer super verstanden. Jedenfalls hat sich das Studio dann neu erfunden, so ein bisschen. Wir sind dann umgezogen, zwei Straßen weiter, von der Schönengasse in die Kratzbachgasse und haben so das Backstage dann miteinander irgendwie aufgemacht. Da war die Sarah eben halt die Inhaberin. Und da warst du ja, glaube ich, dann eben nicht mehr dabei.
Nee.
Benji war von Anfang dabei, Silke, der Timo war noch dabei. Und dann sind da eh immer wieder Leute gekommen und halt auch wieder gegangen halt auch, wie es halt in einem Streetjob halt auch so üblich eigentlich ist. Und dann nach 8 Jahren im Backstage, kurz vor Corona, oder ich glaube es war 2020, es war während dem ersten Lockdown dann, wir haben damals ein altes Atelier gehabt im Keller, wo wir malen haben können. Das ist dann ein bisschen zum Partyraum leider eskaliert so und ich wollte halt einfach malen oft. Siehe, ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, so ab und zu zusammensitzen mit den Leuten und Party machen und ein bisschen Bier saufen und zeichnen war eh lustig. Aber dann waren halt so die klassischen Sachen, wie es auch im Studio ist. Da ist mal der Pinsel nicht dort, wo er hingehört oder der Stift ist nicht zugemacht oder irgendeine Leinwand ist doch irgendwie zwischen ein paar Bierdosen. Und dann wollte ich eigentlich ein eigenes Atelier suchen. Dann habe ich mein jetziges Studio halt, das war wirklich eigentlich zufällig entdeckt. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt mit 30 ist wieder Zeit für was Neues irgendwie. Und habe dann eben mit einem lachenden, weinenden Auge dann das Backstage verlassen und habe dann mein eigenes Studio aufgemacht. Und das habe ich jetzt seit 2020 eben. Da bin ich ganz allein. Macht super Spaß. War auch am Anfang extrem wieder so entwicklungstechnisch ganz cool, glaube ich, weil man sich dann neue Sachen traut auch. Also dann so neue Sachen halt ausprobiert, unter anderem so dieses Patch-Style, was ich dann eben 2020 angefangen habe. Und das funktioniert ganz gut. Mittlerweile kennt man mich dann auch für das, glaube ich, so teilweise in der Szene halt.
Ich glaube auch, weil mit diesem Patchwork-Tattoos hast du da im Raum Graz, wenn nicht sogar Steiermark, eigentlich kann man durchaus sagen, einen Namen gemacht.
Und voll. Nein, es war auch zufällig.
Wenn man sowas will, geht man zum Freit.
Ja.
Eindeutig.
Habe ich auch, also ich kenne auch schon dann von Kunden, die halt angesprochen werden, das ist es von Fred, so, wo ich dann gar nicht, also irgendwelche random Leute halt, was auf jeden Fall cool ist. Aber es war halt auch sowas, sich ausprobieren einmal, ich habe sie selber gesehen, ich habe das ja nicht erfunden. So wie es alles, das irgendwas erfinden in dieser großen Szene, da gibt es so viele Künstler, es gibt genug Stile, man kann sich was abkupfern oder inspirieren lassen durch was, das habe ich gemacht, habe es dann ausprobiert, es hat gut funktioniert, kommt gut an. Und ja, und dann war ich, und dann die letzte kleine Änderung, was es dann gegeben hat, das nicht bezüglich meines Studios, war dann 2023. Da habe ich dann mit den Jungs und Mädels vom Create Studio in Graz so eine Kooperation angefangen, dass ich da einmal im Monat Gast tätowieren bin, so für eine Woche, weil einfach mir das, nach 3 Jahren allein ist mir das, weil ich habe ja doch mit Kollegen immer zusammengearbeitet und mir ist es ein bisschen, dann hat mir das gefehlt, so eben blöde Witze machen, sich austauschen können, auch wenn man mal einen stressigen Kunden hat oder auch wenn man was Cooles macht, das so herzuzeigen gleich. Ja, das ist was anderes, wenn es zur Liga an Liga bist. Und das taugt mir voll im Grad. Also das ist so mein Ausgleich jetzt dann irgendwie. Und ich habe mit denen schon länger zu tun. Also ich glaube so 2016 haben die aufgemacht. War dann auch oft so, dass ich, wo ich vom Backstage nach Hause gefahren bin, damals mit dem Fahrrad, dass ich dann noch bei denen vorbeigefahren bin auf ein Bier oder so. Das war halt ziemlich auf einer Wellenlänge. Die sind alle ziemlich ähnlich alt wie ich. Man hat so selbe Interessen dann auch gehabt. Und das hat eigentlich mit denen immer so freundschaftlich schon gut passt. Und jetzt eben auch so geschäftlich. Also das ist so das Letzte. Die letzte Erweiterung eben. Und jetzt habe ich so das Coole aus beiden Welten, ab und zu das Street-Shop-Ding mit so Kunden, die von innen kommen halt. Also mit denen, normal mache ich es immer so, weil ich ja so ein privates kleines Studio habe eigentlich, was auch zum Anläuten ist. Also es ist alles das Gegenteil von einem Streetshop eigentlich. Also nur mit Terminen halt einfach. Und meistens mache ich so, dass ich die Kunden vorher kennenlerne mal. Wenn sie was von mir wollen, dann gibt es zum Beispiel einen Besprechungstermin, da trinkt man Kaffee gemeinsam, dann nehme ich mir auch Zeit. Weil ich will wissen, ob das passt. Weil es gibt nichts Blöderes, und das ist mir natürlich auch schon passiert, wenn du dann nur zu zweit in deinem Studio sitzt mit jemandem, den es dann nicht irgendwie, wo es nicht passt einfach. Und das kann man vermeiden, wenn man sich vielleicht einmal vorher sieht zumindest.
Ja. Oder eben die Thematik ist, man sollte es nicht glauben, klar für viele Stammkunden, man ist der beste Tätowierer der Welt, aber es mag ja sein, dass man für die grafischen Wünsche eines Neukunden sich selber sogar als völlig ungeeignet erachtet.
Sicher. Es kommt ja auch noch vor, so dass man Leute halt dann Leute weiterschickt. Ich kenne so viele Leute in der Szene, die andere Sachen machen als ich. Und ich glaube, das hat der Claudio bei dir auch schon gesagt, der schickt auch Kunden weiter, wo er weiß, das passt nicht so zusammen. Und man hat dann ja eine gute Nachrede, auch wenn man den gar nicht tätowiert hat, dem oder die.
Auf jeden Fall.
Ja, weil man die fühlen, also die fühlen sich gut beraten dann trotzdem. Und ja, es passt, es bringt dir nichts, wenn du was machst, was dir weder Spaß macht, noch wo du dich verwirklichen kannst prinzipiell. Da wird es auch nichts Gutes dann. Ja, also.
Nee, aber es ist eben keine Schande, einmal an einen guten Kollegen weiterzuverweisen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sogar wenn ein Stammkunde einmal was will, was weit außerhalb meines Ranges ist, und ich denke mir, schau mal, da wäre jetzt Hausnummer der Benji der geeignetste, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, dass ich einen Kunden zum Benji schicke. Und im Endeffekt ist es dann auch so, die holen sich dann das eine Tattoo zum Beispiel vom Benji ab und kommen dankbar wieder zurück.
Voll.
Und im Endeffekt passt ja alles und sie sind noch mehr zufrieden, weil du ehrlich warst und eben das so kommuniziert hast und sie auch in dem Fall zum bestmöglichen Tattoo gekommen sind.
Voll. Das funktioniert ja auch noch immer ganz gut mit den Leuten, mit denen man zusammengearbeitet hat früher so. Ja, also mit Benji habe ich ja auch ewig gemeinsam gearbeitet. Da schickt man sich oft Kunden hin und her so. Auch mit der Tanja, die früher dabei war. Oder also gibt es genug Leute, wo man halt dann sagt, passt. Der ist für das vielleicht besser oder die ist für das besser und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Haben wir wieder geprankt, ne? Wenn dann irgendeiner kommt, der Kunde und, ja. Und ich habe herausfiltern können, er wollte das billigste Tattoo. Ich habe gesagt, scheiße, ich will immer gute Tattoos. Wenn du billiges Tattoo bist, musst du dann frei drunter gehen zum
Backstage. Ja, das ist gut.
Und ein paar Minuten später hat dann das Telefon gebimmelt.
Ja, ab und zu.
Das darf auch mal groben Spaß untereinander machen.
Das kann man schon machen. Das ist schon witzig. Also ich habe auch schon ein, zwei Kunden gekriegt, wo ich mir dann gedacht habe, hey, du Penner, wieso hast du mit dir? Also nicht das Tattoo, aber eben andere Freunde von mir, die mir dann Kunden geschickt haben, wo ich mir gedacht habe, hey, also es war ein furchtbarer Tag, aber... Danke dafür, ja.
Ja, beim Heimfahren zündet dein Studio an.
Ja, so wie es früher halt gelaufen ist, weißt du? Ist ja auch alles ein bisschen anders geworden.
Nee, aber im Großen und Ganzen, man sieht, Kommunikation ist, glaube ich, bei unserem Beruf auch das Um und Auf, sei es mit Kollegen, sei es mit Kunden. Voll. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo du gemeint hast, du fühlst dich recht wohl, wenn du eine Woche im Monat im Streetshop verbringst, dass du einfach
extrem.
Ein bisschen Socializing
extrem. Hast
und Kommunikation.
Voll, das tut einfach voll gut, einfach sich auszutauschen, man tankt wieder Energie ein bisschen so. Ich bin dann aber auch wieder froh, wenn ich nach der Woche Action mit, also wir haben dann, keine Ahnung, der Daniel hinten macht immer so, also ich bin im zweiten Raum hinten dann mit den Jungs und da gibt es dann am Freitag immer zum Beispiel Minimal oder Scooter Friday, also Full Gas Mucke halt. Es ist saulustig und ich liebe es dann auch, weißt du, und dann mit den Kollegen auch ein Bier oder so. Das mache ich jetzt dann in meinem Studio jetzt, da gehe ich heim, wenn ich fertig bin prinzipiell. Aber ich bin dann wieder froh nach der Actionwoche, wenn ich dann wieder in meinem Studio meine Tierdokumentationen am Fernseher schaue und nur mit meinem Kunden zu zweit bin. Ja, also das ist so das Beste aus beiden Welten. Also ich bin ein bisschen so rosinenpicky dann eigentlich. Aber das
ich glaube eben, dass auch eben das Privatstudio eben gerade im Zusammenhang mit Rückzugsort für Kunden und nicht jeder Kunde will jetzt Instagram-konform in der Auslage sitzen.
Also,
es gibt Leute, die präferieren in intimen Rahmen oder dann auf Neudeutsch auch Safe Space genannt.
Voll.
Und also den kannst du ja nicht bitten.
Das weiß ich extrem von meinen Kunden, dass die, weil oft ist es so, wenn ich in der Woche beim Create bin und dann habe ich noch irgendeinen Slot frei oder so, dass ich dann Kunden von mir mitnehme natürlich auch, dass ich halt, weil ich will ja dort arbeiten mit den Leuten gemeinsam. Und meine Kunden sind, ganz viele von meinen Kunden wollen lieber mit mir zu zweit sein einfach. Ja, weil das ist eben dieses Safe Space oder wie
es auch immer. Es ist ja nach wie vor ein sehr intimer Akt. Ne?
Sicher, extrem. Und volle Vertrauensbasis und so. Weiß ich, wenn die Leute zu mir kommen und nur mit mir zu zweit da sind, was sie sich da halb ausziehen und mir voll vertrauen und mir was unter die Haut machen lassen, eigentlich, dass das natürlich dieses Selbst, und sie handelt es halt mit mir auch. Ja. Und es ist ja auch so, dass wenn Kunden vielleicht manchmal anders ist, wenn nur der Kunde mit dem Tätowierer im Studio ist. Weißt du, weil da war sie, der Kunde ist für mich jetzt dann gerade hier in dieser Welt die wichtigste Person, aber es ist wohl sonst auch niemand da. Aber trotzdem, weißt du, du hast dann halt nur für den oder diejenigen halt Zeit, und ich schaue dann auch so, dass wenn ich jetzt Besprechungen oder so habe, dass ich dann immer danach, also eben ist es mit Termin wieder, wenn ich was bespreche, das ist dann meistens, mache ich das dann so aus, dass es nach meinem Tätowiertermin ist, weil das geht halt allein nicht. Wenn du allein bist und dann du bist ja gerade am Arbeiten und es läutet, dann Handschuhe aus und wieder Hände und das Ganze. Deswegen, das mache ich eigentlich nie so aus. Also meistens weiß ich schon, okay, ich habe jetzt irgendwas bestellt oder so, dann muss ich kurz aufstehen, einfach und die Tür aufmachen halt. Aber Besprechungen mache ich prinzipiell immer nach oder vor der Arbeit halt. Das musst du halt so machen, dass du dann wirklich nur mit dem Kunden deine Ruhe hast. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, man muss eben lernen, wenn man allein arbeitet, sich zu organisieren oder und sich selber den Tag zu strukturieren.
Voll. Ich meine, da bin ich halt, das tue ich mir eh teilweise ein bisschen schwer so, weil ich halt sehr chaotisch auch bin. Ja.
Den Amazon-Boden kannst du nicht koordinieren.
Nein, das geht
nicht. Aber sehr wohl eben Beratungsgespräche.
Das geht. Ja, obwohl es dann auch sein kann, natürlich, das passiert mir dann auch manchmal, dass ich dann halt, wenn ich früher fertig bin, gehe. Und dann kann es sein, dass ich dann angerufen werde und ich schon beim Griller stehe mit einem Bier. Ja, hallo, wir haben eine Besprechung. Und dann so, ach, scheiße, ja, genau.
Dann kommt der Kunde nach Hause.
Einfach. Ja, nein, ich komme dann halt meistens dann nochmal runter. Aber okay. Zum Glück ist das Studio auch sehr nah bei mir zu Hause. Also ich gehe 2 Minuten zu Fuß ins Studio. Also ich will mir schon die Schuhe ausziehen. So zumindest, also anziehen und ausziehen dann, dass sie zumindest irgendwo, weil wenn sie bei mir zu Hause läuten würden, glaube ich, würde es mir auch manchmal stressen einfach. Deswegen ist es ein bisschen zumindest Distanz zum Studio. Aber wie gesagt, ich gehe zu Fuß noch eine Jause kaufen und bin in 3 Minuten im Studio. Und das ist halt richtig viel wert, finde ich, wenn man so kurz...
Ist ein Stück Lebensqualität.
Ist es, auf jeden Fall. Ja, ich vergesse voll oft irgendwelche Sachen und dann kann ich schnell hin und her fahren.
Ja. Ja, wunderbar. Generell, wie würdest du, wenn wir über Lehrlinge geredet haben vorher, sehen,
ja.
Hört man jemals auf, Lehrling zu sein? Als verantwortungsvoller Tätowierer?
Ja, nein, das ist eigentlich ganz... Nein, eigentlich
im Geiste nicht. Und mental.
Also prinzipiell, ich sehe immer wieder, es gibt immer wieder Arbeiten, wo ich mir denke, okay, da geht was besser. Oder eigentlich meistens geht irgendwo irgendwas besser. Selten, dass man so 100%, also ich bin schon zufrieden mit meinen Arbeiten, aber nie so, dass man denkt, ah, das ist perfekt, da ist keine Steigerung nach oben, gibt es das.
Wenn man das glaubt, bleibt man stehen.
Ja, dann hat es aufgehört. Und ja. Es ist jede Haut anders. Ich habe immer noch Termine nach 16 Jahren, wo ich mir denke, es geht halt einfach nicht. Ja, und dann stellst du neue Maschine, neues Nadelmodul, das. Alles versucht irgendwie zu ändern und es funktioniert bei manchen Leuten halt nicht so gut wie bei anderen. Es ist einfach so.
Also, Stichwort Maschinen, neue Maschinen, Nadelmodul. Gibt es da technisch irgendwelche Dinge, die du präferierst in deiner Arbeit oder bestimmte Werkzeuge? Oder
jetzt natürlich
Nadelgruppen vielleicht?
Ja, also alle Liner eigentlich prinzipiell. Das ist so mein Hauptding. Also alles, was ich mache, ist schon sehr grafisch und so. Sicher brauche ich auch die Magnums und so, aber... Das meiste Ding sind Liner, mit dem mache ich eigentlich das meiste. Auch bei den Patches ist halt viel, das ist halt nur durch Struktur und Linien halt eigentlich.
Hauptsächlich Linework.
Hauptsächlich Linework. Ja. Und da, ja, weiß nicht, ob man da jetzt Firmennamen oder was.
Ja, durchaus.
Ja, also Quarton ist immer
so. Ich werde von allen bezahlt.
Ja, gesponsert wäre leider auch von nichts. Muss man alles selber kaufen. Nein, Quarton sind ganz cool, mit denen arbeite ich gern. Und die Da Vinci-Nadeln für die Bishop. Und wie gesagt, prinzipiell, jetzt eh schon seit ein paar Jahren, habe ich nur mehr mit Akkumaschinen halt einfach.
Ja.
Und die sind super. Also ich habe mich da im Gegensatz zu manchen Kollegen nie gewehrt lang so davon. Du warst ja der Erste damals, der mir Spulenmaschinen gezeigt hat. Damals
ich kann mich erinnern.
Die haben wir bestellt noch bei, was bei
das der war, glaube ich, Mario Barth, das war die Ex-Frau, die hat einen Workhorse Irons Vertrieb für Europa gemacht und zufällig war die in Graz. Und das hat einen Benefit gehabt, dass wir nicht im Internet bestellen haben müssen. Die hat uns die Maschinen einfach im Studio verteilt.
Das war aber auch noch damals so was Normales, dass die Supplier mit ihren fetten Vans herumgefahren sind und aus dem Auto die Sachen verkauft haben.
Also, ich habe das aber großartig gefunden. Immer, weil du hast da zum Beispiel gerade beim Thema Farben, Farbfarben werden auf dem Bild nie so dargestellt im Internet, wie wenn du das Fläschchen in der Hand holst.
Das war aber eigentlich cool. Und wie gesagt, ich habe angefangen ja Also ich habe meine Maschine nicht selber gehabt am Anfang, das war eben, wie gesagt, das Geschenk vom Tom, damals für meinen Probemonat sozusagen. Das war damals die erste Cheyenne Hawk, was rausgekommen ist.
Die erste Modulmaschine.
Genau, die erste Modulmaschine, die haben das ja einmal das Patent, haben sie
die, die haben sie erfunden.
Die haben sie erfunden, sind sicher gut damit gefahren, ich weiß nicht, wie es jetzt um die Firma so steht, weil es immer wieder irgendwelche Aktionen, keine Ahnung. Aber diese Module haben sich, glaube ich, ziemlich durchgesetzt, auch bei Leuten, die jetzt an Oldschool oder irgendwas tätowieren, also es ist halt das einfachere System, finde ich halt einfach. Aber du hast mir damals eben die Spulmaschine gezeigt und damals war die Cheyenne, glaube ich, auch nicht so ausgereift noch. Die war, hat einen relativ geringen Hub gehabt.
Genau.
Und da hast du halt nicht gescheit Linien machen können. Genau. Ich kann mich noch erinnern, den ersten Liner, das war ein Seth Siffery, glaube ich. Was du mir, also ich habe ja keine Ahnung gehabt.
So. Ein Siffery oder so war das.
Und da habe ich so ein japanisches Fleisch tätowiert vom Mosha. So eine Schlange auf den Unterarm. Und das war so... wie so zaubern plötzlich mit, beim Leinen halt.
Ja, auf einmal das, dicke Linien.
Ja, so easy aber.
Ich kann mich sogar noch an den Kunden erinnern, das war dieser, der Kurt hieß er, oder? Das war
Hugo.
Ein bisschen, oder
Hugo, glaube ich.
Das war ein älterer Dude, aber ein super netter Kerl.
Ja,
der war ganz lustig, aber das kann ich mich noch erinnern. Ja.
Nein, das war dann echt eigentlich, es war echt cool, aber ich habe dann halt auch, wie lang, so zwei Jahre wahrscheinlich mit Spuren, immer wieder neu und dann hast du mir da uns das auch einstellen müssen, weil ich hab nie Ahnung gehabt. Der hat mal dort geschliffen und dort ein bisschen dreht und dann und am Vortag funktioniert das einwandfrei und beim nächsten Ding geht gar nichts.
Plötzlich. Ja, wie der Mond steht.
Das
hat mich dann irgendwann zum Wahnsinn getrieben.
Ich will einen Akku, das will ich einschalten, das muss laufen, jeden Tag gleich und wenn es hin ist, kauft man neu, ganz einfach.
Wobei der Akku war ja sowieso für mich der Game Changer, weil wir kennen das ja noch wirklich jahrelang an der Leine gehangen.
Immer.
Zweimal die Woche die Wasserbecher mit der Leine umgeworfen.
Ich habe es immer sehr gern gehabt, wenn ich mit dem Stuhl übers Kabel fahren sie und das dünne Cheyenne-Kabel hat sich immer in Reihe. Das war super lustig auch, ja, zum Beispiel.
Ja.
Na, das ist halt Arbeitserleichterung. Auch wenn ich einen Rücken tätowiere, ich habe so einen super Stuhl vom Rhiny.
Du kennst den verstanden?
Tattoo.
Ja, der Tattoo.
Ja, ja. Super, super geiler habe ich. Den habe ich eigentlich jetzt schon seit 10 Jahren oder so. Ich glaube, den habe ich mir gekauft, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Einfach so ein bisschen. Zum Steuern schon halt auch natürlich, weißt du, dass man halt gleich mal was investiert.
Ja.
Und mit dem ist halt super lustig, wenn die Kunden wirklich hoch liegen, da arbeite ich gerne im Stehen und da kannst du rundherum gehen einfach und bist nicht gebunden. Und die Maschinen stehen, finde ich, jetzt irgendwann an einer Spule oder was, stehen es nichts nach.
Also nee,
es ist eh alles mittlerweile das Gleiche. Ob das jetzt ein Bishop ist oder Amazon-Teil, sind es teilweise recht ähnlich. Also du hast ja glaube ich, schon mal...
Ich habe mir jetzt sogenannte China-Maschine bestellt, mit zwei Akkus zusammen, Pen, 180 Euro und
macht das
zu meinem Erschrecken muss ich sagen, sie läuft besser wie die Bishop um 1000
Euro. Ja.
Sie hat mehr Punch und sie läuft ruhiger, vibrationsärmer und sauberer.
Ja.
Also inzwischen können die nicht nur E-Autos, sondern auch Tätowiermaschinen bauen, was früher ja ein absolutes No-Go war.
Na, ich habe da auch einiges durchprobiert. So.
Ja.
Ich habe dann anfangs bei diesen Akkumaschinen, glaube ich, die erste war so ein Stigma. Ich weiß nicht, wie der Pen geheißen hat. Den habe ich dreimal einschicken müssen, weil der plötzlich einfach gesteckt ist. Also,
das Bier?
Ja, ich glaube. Aber das war dann irgendein neueres, keine Ahnung. Und jetzt habe ich noch immer ein paar Biershops halt. Den ganz normalen Packer und Liner. Und dann arbeite ich noch mit einer Cheyenne, mit dem Unlimited Pen, auch mit Akkus. Da mache ich meine Shadings und aber auch Farbfillings und so. Also, ja. Da wechselt halt immer durch.
Aber es war trotzdem interessant, einmal mit Spulen auch zu arbeiten.
Voll. Also und sicher, auch das einfach, das aufzubauen und so, das ist halt dann wirklich so wie so eine Religion eigentlich dann. Ja, den Arbeitsplatz herrichten ist mit Spulen sicher ein anderes Ding als jetzt. Weil jetzt, wie gesagt, Maschine raus, passt, das Griffteil auspackt, draufgesteckt, hinten Clip kurz lief oder irgendwas drauf und eigentlich wirklich fertig. Bei der Spule ist er, ja sicher, allein schon wie das Gummiringel hinten die Nadel festhaltet und die ein bisschen noch biegen und ja, also ist es anders zum Herreden.
Ja.
Schaut auch cooler aus, muss man auch sagen. Also es ist einfach lässiger, dieses Oldschool. Ich kenne auch wenig Leute, die sich jetzt dann, wenn so als Tätowierer haben, viele Tätowiermaschinen tätowiert und ich weiß nicht, da kenne ich selten wen. Ich habe glaube ich die eh auch. Ich habe dir sogar eine tätowiert einmal.
Du hast mir eine Spulmaschine
tätowiert. Voll. Also ich kenne wenige, die so Pens tätowiert haben. Das ist halt gleich mal so was Dildo-mäßiges. Einfach, ja. Also, aber es ist wurscht, wenn die Arbeit funktioniert damit und das interessiert mich nur. Und man kann sich besser unterhalten mit den Kunden. Vom Gewicht her, weiß ich nicht, ich finde die mit dem Akku sind jetzt auch nicht leicht so in der Hand. Aber das einfach das Geräusch, das, wie gesagt, man blendet es irgendwann vielleicht aus, ja schon, aber ich will nebenbei irgendwelche gemütlich ruhigen Dokus anschauen und dann verstehe ich, dann kann ich mit dem Kunden mich besser unterhalten halt einfach. Also ich mag es lieber, ja, auf jeden Fall.
Der, jetzt mit unser letzter Gast, der Martin, hat immer erzählt, hat sogar von den Spulmaschinen über Jahrzehnte dieses Hammerschlag-Syndrom
in den Ohr bekommen.
Ja. Also es ist jetzt auch der Lärm da gar nicht so zu unterschätzen. Auf
die, ich meine, ich finde es dann auch wieder cool, so, wenn man in der Studie ist, also ich habe in Wien jetzt in letzter Zeit ein paar Mal tätowieren lassen, im Tiger and Dragon, und da arbeiten die meisten so mit Spule dann noch. Und es ist schon lustig, wenn es reinkommt ins Studio und das ist eine rockige Musik oder was. So klassisch oldschool. Überall hängen Sachen, Flashes und alles ist halt voll pumpert mit irgendwelchen coolen Sachen. Du kannst viel zu schauen. Und dann hast du dieses oldschoolige Spulmaschinengeräusch und nicht dieses leise Vibrieren.
Geruch von Detol vielleicht auch
noch. Das kommt dann alles zusammen und das finde ich, macht dann schon so einen oldschool-Schuppen auch irgendwie aus.
Ja. Wobei, oldschooler kann man sicher nichts Schlechtes nachsagen. Vor allem, das waren auch noch Leute, die vielleicht unbewusst, aber größten Wert auf Nachhaltigkeit und Haltbarkeit von Tätowierungen gelegt haben. Nicht alles, was, und die wissen heute noch, nicht alles, was frisch gestochen auf Pinterest nett ausschaut, schaut nach 5 Jahren überhaupt noch lesbar.
Ich habe sowieso prinzipiell großen Respekt vor allen Leuten, die das viel länger machen.
Ja.
Weil das muss man mal schaffen, dass man so lange das durchzieht halt auch. Also, und dass es ja alles ausgeht.
Ja, es ist nicht also nur eine Party und lustig Spaß und Rockstar. Es
das war einmal das war's
ein
mal
sehr früher. Anstrengender Beruf.
Sicher, und
ein sehr
das war es früher vielleicht so, weißt du? Also
ja.
Mit 20 oder 25 ist es anders als jetzt mit 36 auch.
Klar.
Das ist einfach so. Das ist nicht mehr so mit Party und Ding und das Coole am Job einfach nur so zu sehen, weil das war es früher natürlich. Ja, also wenn du jung bist und tätowierst.
Das ist nach wie vor cool, aber es ist auch ein fordernder, anstrengender Beruf.
Das schon, obwohl das mit dem cool, da meine ich auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, das spreche ich oft gar nicht an, was ich mache. Weil ich will nicht drüber reden lang, weil das interessiert mich schon gar nicht. Außerdem kommt dann irgendwer, der sich gleich auszieht und du kennst das eh von ihm.
Ja.
Das interessiert mich alles nicht.
Nee, ich habe das auch immer geliebt, wenn ich früher noch wie im Büro tätig war, wenn ich dann irgendwelche Zollformulare mit Kunden in der Kneipe besprochen
habe. Ne, und super. Nein, ich sage einfach, ich bin selbstständig, fertig. Ja. Oder Maler einfach. Ja. Dann gibt es keine Rückfrage, dann muss ich mir nicht
mehr. Nein, ich hätte Speis daheim zum Beißeln. Tust du pushen?
Ja, so irgendwas. Nein, wie gesagt, das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, so für mich jetzt auch.
Ja.
Das ist nicht mehr so rausposaunt, Posaune halt irgendwie, hey, der coole Tätowierer. Sondern eher ein bisschen bedeckt.
Aber was sich nicht ändert, ist, dass ein Tattoo eigentlich ein Commitment, nicht nur eigentlich, sondern bestimmt ein Commitment für immer ist und da eben gewissen Spielregeln gehorchen sollte.
Was, das stimmt.
Was unternimmst du persönlich für dich um nachhaltige Tätowierungen, haltbare und über die Jahrzehnte lesbare Tätowierungen für deine Kunden zu gestalten? Ich kenne ja deine Arbeiten und ich kann auch sagen, ich glaube, dass die Jahrzehnte funktionieren werden ohne
weiter. Glaube ich auch. Manche sagen, man sieht, ich kenne jetzt ja auch schon ganz alte Arbeiten von mir, wo ich jetzt vielleicht nicht mehr so zufrieden dann auch bin. Ja, also
ist normal.
Das ist ganz normal.
Ja.
Oder wo Sachen ein bisschen heller geworden sind. Und es hat wirklich lang gedauert bei mir, bis ich das verstanden habe mit dem Kontrast, wie wichtig das Schwarz halt auch ist in einem Tattoo, dass man halt nicht nur hell studiert. Ist mir auch jetzt dann vor einem Jahr nochmal passiert, dass ich was ein bisschen zu hell
gemacht habe. Dunkler kann man es immer machen
später. Aber prinzipiell, das ist wichtig. Ich baue sowieso alle meine Sachen mit Linien auf, prinzipiell. Also schau, dass es nicht zu klein wird. Die Leute wollen oft oder sehen halt oft Sachen, ich mache auch voll gerne so Anime-Sachen, da ist halt auch wichtig, dass man das ein bisschen größer aufbaut und nicht zu fuffelig den ganzen Charakter irgendwie auf so einer Stelle mit so kleinen Gesichtern. Und also das schaue ich vielleicht ein bisschen. Und bei den Patches von der Nachhaltigkeit oder von der Haltbarkeit her, die kennen jetzt auch schon welche, die jetzt dann 5 Jahre so alt sind und die schauen noch immer gut aus. Natürlich verliert es ein bisschen an Struktur, aber das ist noch immer sichtlich erkenntlich, dass es diese Patch-Optik einfach
hat. Ja, und man könnte es dann auch arbeiten in
15 Jahren. Ja, natürlich. Da mache ich ein paar Linien drüber. Also ich sage einmal, ich kenne auch irgendwelche Oldschool-Tattoos, ganz klassische, die schauen nach 10 Jahren auch anders aus, sind aber auch nachdenkbar easy. Das Gleiche kann man vielleicht sagen, wenn ein realistisches Tattoo, das kann ich selber nicht und mache ich auch nicht. Aber auch wenn das technisch mit Licht und Schatten und Kontrast gut gestochen ist, dann kann man das auch ganz leicht wieder aufpeppen dann nach einer Zeit. Glaube ich halt einfach.
Ja.
Habe ich auch schon gesehen oft genug. Hier gibt es dann immer wieder so diese Hollywood-Photoshop-Sachen, wo man halt sich denkt, okay, das ist jetzt, da ist eine Unschärfe drüber gelegt und irgendwelche Weißeffekte und was, wo man halt weiß, okay, das funktioniert wahrscheinlich nicht so auf der Haut. Und es schaut ja auch nichts schwarz aus. wenn was verheilt ist. Ja. Es ist auch nichts, es gibt auch nichts Weißes. Es ist ja immer unter der Haut.
Es wächst ja die erste Hautschicht in
der Brille wieder
drüber.
Ja, sicher. Also
die Brillanz frisch noch und tätowieren bei polarisiertem Licht, die ist natürlich im echten Leben.
Und wie gesagt, so ganz feine, kleine Sachen, da rate ich halt auch ab. Weil ich sage, das kannst du entweder nicht lesen oder so. Es kommt ab und zu vor, dass man sich ein bisschen verbiegt, jetzt auch immer weniger, so vielen Kunden, wo man dann eh im Nachhinein wieder weiß, man hätte eher das so machen sollen, wie ihr wollt, ja, weil jetzt im Endeffekt ist es sicher mal zum Nachstechen. Im Endeffekt gut, wenn es was zum Nachstechen ist, nach ein paar Jahren, das verrechne ich eh nochmal. Also, ja, weißt du, wenn jetzt wer kommt nach 5 Jahren und ein Tattoo aufgepeppt haben will, dann ist es kein Nachstechen.
Ja, wobei viele betrachten das ja inzwischen, die werben sogar oder inserieren das groß auf ihren Seiten. Ein sogenanntes Mikrorealism-Tattoo braucht eine besondere Pflege. Eigentlich muss man es alle 3 bis 5 Jahre nachstellen.
Ja, ja.
Das klingt ja sogar.
Das ist voll die gute Geschäftsidee.
Ja, aber,
ich denke das ja immer auch bei den Permanent Make-up-Sachen. Also das dürfen wir ja auch eigentlich machen, weil wir haben ja die Berechtigung für das. Ich würde es halt nicht machen, aber. Aber eben so ein Lidstrich oder ein bisschen Lippen und dann, und das so ein Komplettpaket kostet auch gleich mal 600 Euro oder was. Das dauert aber eine Stunde und muss alle 3 Monate neu gemacht werden.
Ja, das ist 3 Monate.
Oder keine Ahnung.
3 oder eher.
Von mir aus sagen wir, dann sagen wir ein Jahr oder so.
Ja, aber das war ja nie anders. Aber bei Tattoos war ja doch immer der Konsens, dass das eine Tätowierung ist für immer. Ne? Und nicht muss man alle 3 Jahre nachstechen. Am besten du abonnierst das Nachstechen gleich bei mir. Ich finde das irgendwie...
Das wäre auch eine Idee eigentlich.
Ja. Jeder soll doch machen, was er will, aber nicht mein Beat und nicht mein Verständnis von Tätowierungen.
Ja, ne? Ja, ich finde auch, es sollte was sein, was gut sich die Kunden überlegen, was man für immer haben möchte und nicht im vorigen Jahr, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann lass es mal lesen. Oder
ist der völlig
das ist ein Zugang, falscher ne? Zugang, finde ich auch. Also ja. Es soll schon so sein, dass es halt lang gut ausschaut.
Nachhaltig.
Natürlich.
Ganz auf Neudeutsch
ist. Ja.
Ja, definitiv. Ja, vielleicht nochmal zurück kurz zum Equipment. Inzwischen habe ich da beobachten können, die letzten Jahre, es ist ja immer so, wenn wir von Firmen gesprochen haben und von Herstellern, immer mehr von diesen Firmen werden im Prinzip von Investoren zusammengekauft, die aber überhaupt nichts mit Tätowieren am Hut haben, sondern da geht es rein darum, Gelddruckmaschinen zu erwerben. Ne?
Die merken sich halt auch irgendwie
groß. Ob das jetzt gut ist, und da gibt es auch Gegenbewegungen, die sagen, ich kaufe eigentlich mein Equipment nur dann, wenn es von Tätowierern entwickelt worden ist und von Firmen, die Tätowierer auch besitzen. Und ich stelle mir jetzt gegen den Trend, dass ich da mitmache. Wobei es wird teilweise schwierig sein, weil gewisses Equipment gibt es halt nur von diesen Global Playern. Ne? Aber wie siehst du das im Großen und Ganzen, dass die Tattoo-Szene da quasi, ich will jetzt nicht sagen verkommt, aber doch Teil von irgendwelchen Investmentpaketen wird,
das
von
ist Leuten, halt,
die da rein Geld rausziehen wollen und dementsprechend da interessiert sind, dass möglichst viel Leute, am besten jeder daheim eine Tätowiermaschine hat, sage ich jetzt überspitzt vielleicht.
Ja, also prinzipiell, wenn ich jetzt Sachen bestelle, muss ich sagen, ist mir das wurscht, woher das Produkt ist.
Ja.
Also sage ich ganz ehrlich, ich bestelle es, weil ich es brauche einfach, da schaue ich nicht, woher ist es nach, also wer stellt es her oder sonst was. Da schaue ich halt, was am besten für mich funktioniert. Ich bestelle es auch nicht bei irgendwelchen ganz kleinen Suppliern, sondern auch bei irgendwelchen großen Suppliern, wo ich halt nicht 5 Bestellungen habe, weil einmal hat der das hier nicht, einmal hat der den. Ich will einfach eine Bestellung machen bei einem Shop. Jetzt zurzeit bestelle ich in Finnland bei Nordic Tattoo Suppliers. Das ist so ein großer Supplier halt, der eigentlich so, der hat auch genug Produkte, ganz sicher, die es nicht von irgendeinem.
Wobei Supplier habe ich jetzt gar nicht gemeint mit dem eigentlich. Es ging wirklich jetzt um Firmen, also um Farbhersteller, um Maschinenhersteller und solche Dinge.
Da muss ich sagen, also da habe ich mich noch nicht wirklich so arg damit beschäftigt.
Okay.
Also für sie wäre es wahrscheinlich dann auch cooler, wenn sie jetzt irgendeine Spulmaschine kauft von jemandem, der was sich selber zusammenschweißt und die Spulen
wickelt. Ja, aber das wirst du nur mehr bei Spulmaschinen haben.
Eben.
Bei Rotary-Bands ist es eher unmöglich. Ne?
Ja, es geht nicht. Also das glaube ich, also Bishop ist ja glaube ich auch jetzt dann schon so.
Bishop ist gleich wie FK Irons mit zusammengekauft worden von so Investorenkonsortien.
Ja. Ne? Ja, ist eigentlich dann eher schlecht. Also schlecht. Ja, doch, da denke ich mal, das ist aber immer so, wenn irgendein Bereich, ist egal was das wirtschaftlich ist, ob das beim Tätowieren oder nicht ist, wenn das irgendwo mehr Geld abwirft, weil das halt mehr Leute auch machen und es gibt viel mehr Tätowierer als vor 20 Jahren und natürlich gibt es immer Investoren und wie gesagt, es ist egal was Bereich das ist, das wird natürlich dann aufgekauft, dass man das Geld vermehrt, das so läuft halt, das ist halt Wirtschaft.
Das ist Kapitalismus, klar.
Ja, das ist halt
einfach so. Nichts verkehrt dran.
Aber ist in manchen Dingen schade, so, aber so, ja. Na, da muss ich sagen, also kann ich nochmal so beantworten, nein, ich schaue eigentlich nicht drauf.
Legitim. Und weil du gerade eben angesprochen hast, das Interesse daran, dass es natürlich mehr Tätowierer gibt wie früher und so, möchte ich mich eigentlich auf unser Hauptthema heute einmal langsam einbegeln. Du bist ja Wirtschaftskammerfunktionär und Prüfer der Gewerbeprüfungen beim Tätowieren in der Wirtschaftskammer in der Steiermark. Und da hätte ich durchaus einige Fragen zu der ganzen Geschichte. Also als erstes bei der ganzen Wirtschaftskammer und bei unserem Prüfungssystem reglementierten Gewerbe sehe ich durchaus, dass wir in Österreich bei vielen Dingen eben Wert darauf legen, einen geschützten Markt zu schaffen. Mhm. Sprich, jetzt, es kann nicht jeder tun, was er will. Es ist kein Anarchokapitalismus, sondern es gibt Regeln und Gesetze, die das Ganze in einen Rahmen fassen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man eben Dinge installieren, wie ein Prüfungssystem und bereit sein, zu einem gewissen Grad Leute auszubilden, was ja inzwischen auch die Wirtschaftskammer auch mit einigen Kursangeboten und so macht. Und da wollte ich jetzt dir mal fragen, wie du das als Prüfer und das als Wirtschaftskammerfunktionär siehst. Einmal prinzipiell die Kurse bei der Wirtschaftskammer selber, ich kenne es nur aus anderen Bereichen, Wirtschaftskammer und Wifi, das war eigentlich immer die Top-of-the-Notch-Kursanbieter bei ganz vielen Bereichen.
Also bei den Kursen,
nehme ich an, wird beim Tätowieren auch so sein, oder?
Ja, also prinzipiell kann man mal so im Großen, also ich finde es gut, dass es reglementiert ist, ja, oder dass es gewisse Anforderungen gibt, dass man ein Studio aufmachen kann und nicht so wie in Deutschland, so wie man es letztens gehört hat, dass das 60 Euro und dann
Gewerbeschein
kann man machen, was ich will. Und ja, wie gesagt, und es überleben dann halt auch nicht nur gute Leute, sondern halt auch irgendwelche Leute, die den Preis nach unten schießen und so weiter und so fort. Also deswegen finde ich das, so wie es in Österreich ist, eigentlich ganz gut. Sonst würde ich es jetzt auch nicht machen. Also auf die Prüfen bezogen, wenn Sie Sachen wissen oder wissen wir das Kursangebot?
Von ja, generell nochmal vielleicht das Kursangebot, ob das beziehungsweise ich glaube, gewisse Kurse sind ja eh inzwischen Voraussetzung, um überhaupt bei der Prüfung
aufzunehmen. Leider nicht,
noch.
Ist das also, nicht so? Nein, also da sehen wir auch schon, also ich persönlich kann da jetzt eh nicht viel, aber wir sind doch in Kontakt mit dem Erich von Wien und so, der was da
Bundesinnungsmeister.
Genau, also es ist, mir wäre es, ich würde es eigentlich angenehm finden, weil wir sehen das immer wieder bei den Prüfungen, dass Leute kommen, die halt wirklich noch nicht lang tätowieren, weil du halt einfach, du musst nur 18 Jahre alt sein und musst das Geld zusammen haben für die Prüfung, das kostet aber nicht viel und was noch, und es wird gefördert, also du hast, glaube ich, den ersten und zweiten Antritt, wird sogar bezahlt vom Staat, also das wird gefördert einfach.
Wenn du in einer AMS-Maßnahme bist oder?
Das weiß ich nicht, ob es, nein, das wird ganz normal gefördert vom Land, keine Ahnung, dass du halt selbst, weißt du, mehr Selbstständiger wird von der WKO selbst gefördert, glaube ich, was ich das schon mal, also ein Antritt, der gefördert wird, bin ich voll dabei. Weißt du, wenn wer das gut macht und beim ersten Mal durchkommt, dann ist es voll okay. Zwei Antritte sind absolut vertrottelt. Also, wieso wird jemand, der schlecht ist, doppelt so viel Geld gezahlt, wie jemand, der es beim ersten Mal schafft? Mhm. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Also, es ist nur einmal wer gescheit. Aber es sind halt auch Leute, die die Gesetze oder diese Sachen machen, die haben halt nichts mit dem Beruf zu tun. So. Das ist eine Sache, aber wie gesagt, brauchst nur 18 sein, musst du nicht einmal zahlen, musst du anmelden und dann kannst du mal schauen, wie es ist. So.
Und das ist alles an Zugangsvoraussetzungen.
Ich
war der Meinung, dass man inzwischen eben diverse Kursmodule nachweisen muss.
Das braucht man dann, dass man das Gewerbe anmeldet. Ja? Das ist aber auch eben das, was ein bisschen verkehrt passiert, weil du hast diese drei Module bei der WKO. Ja? Das ist einmal ein Fachgespräch, ein mündliches, eine theoretische Prüfung, die schriftlich ist und einmal das müssen die Leute tätowieren auf Modellen halt vor Ort, das wir uns dann anschauen.
Aber die Prüfungsmodule
sind das. Das sind die Prüfungsmodule.
Das
hat mit dem Kurs gar nichts zu tun. Okay. Dann gibt es noch den Unternehmer, den braucht man. Entweder hat man HTL abgeschlossen, so wie ich, dann spart man sich das.
Oder man macht
diesen Unternehmerkurs auf der WKO. Und dann kann man zum Gewerbe angeben, zu seinem Magistrat. Das ist halt auch wieder bundesländerspezifisch, wo man halt hingeht. Und dann müsste man noch diese 96 Stunden nachweisen in Bereich Hygiene und so weiter und so fort. Ja. Das muss man aber danach erst nachweisen. Das ist diesen Vorbereitungskurs, der heißt halt Vorbereitungskurs, ist ja eigentlich eine Vorbereitung für die Prüfung. Aber du musst es dann, wenn du das Gewerbe anmeldest, müsstest du es nochmal nachweisen. Was ja eigentlich, das ist wie wenn man einen Führerschein kriegt und dann Fahrstunden nimmt. Also das macht gar keinen Sinn.
Ich war der Meinung, dass man inzwischen eben ein Jahr lang zumindest Teilzeit in einem Tattoo-Studio angemeldet sein muss, aber weil da war lange die Rede davon.
Das würden wir auch gerne, das würden wir echt gerne so umsetzen. Als Prüfer kann man das sowieso, also wie gesagt, wir sind da bei der Wirtschaftskammer, wir kriegen da unseren Ausgleich dann halt.
Ja, du machst keine Gesetze.
Wir machen keine Gesetze, wir prüfen nur und schauen halt, dass das dann dort einigermaßen gut funktioniert. Aber uns wäre es auch recht, dass man zumindest ein oder zwei Jahre, ich glaube in Italien gibt es sowas, was ich gehört habe, dass die sowas nachweisen müssen vorher. Da gibt es dieses reglementierte Gewerbe nicht, aber die müssen zumindest was nachweisen zum Aufmachen, was ich gehört habe. Und es wäre natürlich cool, wenn es sowas bei uns auch geben würde. Also es gibt ja nur die Befähigungs-Meisterprüfung, es gibt KLAB oder irgendwas.
Nee, da gab es ja die Debatte vor vielen Jahren, ob man einen Lehrberuf daraus macht, aber das war zu komplex, weil man da ein ganzes Berufsgewesen nicht etablieren müssen.
Voll.
Und es war von weniger Leuten erwünscht, als wie es nicht erwünscht war. Ne? Aber ich dachte eben, dass damals schon sehr wohl Dinge wie eben verpflichtende Praxis implementiert wurden.
Ich würde es auch sinnvoll finden, dass man vor der Prüfung sowas nachweisen muss, weil wir sehen es ja immer wieder, also die Prüfungen sind, das kann ich eh mal so sagen, wenn wir 20 Teilnehmer bei einer Prüfung haben, schaffen es 3 oder 4, die praktische Prüfung.
Ja.
Ja, weil, und das ist super mühsam als Prüfer auch, weil man sich einfach viel Mist anschauen muss, das ist jetzt dann blöd gesagt, aber wir brechen immer wieder Sachen ab, weil halt die Linien oder es kommen Leute, die das erste Mal irgendwas farbig machen. Weißt du, was soll ich da prüfen? Also,
wobei, man muss ja bei der praktischen Prüfung gibt es ja gewisse Kriterien, die
genau,
das dazu erfüllen muss.
Genau.
Linien, glaube ich, 2, 3 Farbverläufe, Schwarz-Weiß-Schattierungen. Ist das mit den Farbdingen überhaupt, ist das so gesehen noch zeitgemäß? Weil es gibt ja viele Tätowierer, die ihr Leben lang wahrscheinlich nur Schwarz-Weiß-Tattoos stechen werden.
Da geht es einfach nur darum, dass man sagt, man deckt gewisse Sachen ab. Und sicher ist es so, wenn du diese Prüfung hast, was du für einen Stil dann machst, das kannst du dann eh entscheiden. Ne? Aber wenn du die Prüfung, die wollen einfach mal wissen, ob du diese ganzen Bereiche abdecken kannst. Und das gehört also dazu, wenn du jetzt dann, wenn diese Prüfung, wenn die Leute die Prüfung bestanden haben, dann können sie ihr Studium abmachen und Leute selber ausbilden. Können selber Lehrling nehmen. Wenn der noch nie mit Farbe gearbeitet hat, und dann willst du vielleicht der Lehrling wissen, auch wenn der Lehrmeister dann halt nur schwarz-weiß macht,
ja,
dann sollte er trotzdem wissen, wie Farbe zum Verarbeiten ist. Und dass es da auch Unterschiede zwischen den Farbtönen gibt. Ja, wie, also, das ist halt. Es wäre noch cool, wenn man noch mehr abdecken könnte bei einer Prüfung. Du kannst halt, wie gesagt, du hast ein Meisterstück, was du dir dann anschaust, wo wir halt schauen, wir sehen dann ja auch sofort, wenn die Person einen Platz schon herrichtet, ob diese Personen sind, die schon oft tätowiert haben oder halt einen Kurs gemacht haben, einen kurzen, und dann gleich mal das einmal sich anschauen. Das ist halt für uns, wie gesagt, anstrengend. Es wäre cooler, wenn weniger Leute antreten und die dafür mehr Qualität haben. Das ist für uns auch lustiger als Prüfer.
Ja. Aber wo du jetzt mir erklärt hast, dass man gar nicht diese Kurse als Zugangsvoraussetzung von der Wirtschaftskammer selber hat, da gibt es da dann wahrscheinlich auch noch andere Kursanbieter, also diese sogenannten berüchtigten Tattoos-Kurse.
Natürlich, natürlich.
Wo Gerüchten zufolge ja auch.
Ja, also hui. Gibt's selber viele. Ich möchte jetzt nicht nur ganz schlecht darüber reden, weil ich selber auch mit Kollegen aus dem Create sowas in der Art mache. Also wir haben es jetzt das erste Mal so mal versucht, weil wir halt gesehen haben bei der Prüfung, und ich prüfe immer auch mit Max gemeinsam, dass eigentlich, wenn jetzt Kandidaten, die zur Prüfung antreten und sagen, sie haben so eine Tattoo-School besucht, ist bei uns schon immer ein bisschen Vorurteile da, weil meistens kommt da nichts Gutes dabei raus. Diese Schulen, die ich kenne oder die man so sieht, jetzt auch bei Instagram beworben werden, das sind jetzt aus meinen Augen meistens Leute, die es selber nicht gut können, einfach. Und es wird vielleicht auch falsch vermittelt. Also wir haben da halt geschaut, dass wir das so irgendwie aufbauen, dass wir das Leuten schon vermitteln wollen, was es dazu braucht. Ja, eben viel Eigeninitiative natürlich auch, dass wir technisch den Leuten viel zeigen und nicht nur Theorie abwälzen, weil das kann man selber lernen oder da schaut man sich ja YouTube-Video an.
Ja, wie Prater Mistkübel, das kann man auswendig
lernen. Das kannst du lernen. Ja. Wir schauen halt, dass wir das den Leuten beibringen, was wir auch selber können. Aber vermitteln sie den Leuten auch so, dass sie nicht nach dem Kurs irgendwie Tätowierer sind oder so. Mit dem kann man sich dann vielleicht, mit dem Knowledge oder so, kann man sich vielleicht dann bewerben wo beim Studio. Ja, das wäre was Sinnvolles. So mehr in die Richtung soll es gehen. Ja, und wir schauen auch, dass wir möglichst wenig, also wir sind maximal 8 Leute oder was, die wir zu zweit dann betreuen. Und ich glaube, das sind echt, also haben wir auch echt coole Leute.
Ja, und korreliert das auch mit deiner Tätigkeit als Prüfer auf der Wirtschaftskammer?
Das Ding ist, wir haben den Leuten natürlich auch gesagt, dass wir, das ist Befangenheit, gibt es natürlich, ja. Also wir können die Leute, die wir da jetzt dann ausbilden, sozusagen.
Schulen.
Es ist eine Schulung eigentlich.
Ja.
Ja, es ist jetzt keine Ausbildung, hat sich dann immer so, weil es ist keine Ausbildung, es dauert zu kurz, aber wir sind dann auch befangen, also wir können die Leute auch nicht prüfen, das sagen wir auch dazu, dass hier jetzt nicht, also dass es nicht heißt, du kaufst einen Kurs bei mir und automatisch, also das ist
überall. Da gab es ja auch in der Steiermark schon
Wildkurs. Gab es auch schon eben, und das soll es überhaupt nicht sein. Also ich glaube, wir sind da authentisch genug und wissen, worauf es, wie gesagt, was man da den Leuten sagen kann und dass man jetzt nicht irgendwie das wie heißt das jetzt, Blaue vom Himmel verspricht oder so, das soll es nicht sein.
Naja, kein Mensch lernt tätowieren an 4 Wochen
das jetzt, ist oder in ganz 6 Wochen.
Das ist ganz klar. Wir haben im Vorgespräch eh darüber gesprochen, ich sehe mich nach bald 17 Jahren noch jeden Tag ein bisschen als Lehrling, wenn ich zur Arbeit gehe und nur so wird man weiterkommen und wachsen. Ne?
Obwohl also, ich mir denke, jetzt dann auch so im Nachhinein, wenn ich so auf mein Ding zurückblicke beim Tom, dann wäre es schon cool gewesen, wenn er mir ein paar Sachen gesagt hätte. So, dass ich nicht selber einfach ein halbes Jahr brauche, bis ich check, das Lining Black und das Dribble Black einen Unterschied oder wie es beim Kollegen auch war, solche Sachen. Ja. Das macht schon Sinn, wenn da irgendwer so kleine Dings einmal gibt, ja, oder was gibt es für Nadelgruppierungen oder wie weit stelle die Maschinen ein und wie lasse ich sie laufen. Also ich kann ja den Leuten auch nur Sachen zeigen, die ich besser kann.
Wird das auf Kursen auf der Wirtschaftskammer vermittelt, solche wirklich fachspezifischen Dinge? Oder geht es da eher um allgemein Dinge wie Hygiene oder so?
Ich würde mal sagen, es ist allgemein eher so Hygiene-Sachen und so. Okay. Also das, was ich so mitbekomme, sind die meisten von diesen Ausbildungsdingern sehr theoriebezogen. Und wenn ich mir dann anschaue, auch was für Leute das unterrichten und was für Tätowierer, also kann ich mir vorstellen, dass der tätowiertechnisch oder die tätowiertechnisch irgendwas vermittelt, was jetzt dann Mehrwert hat. So. Also ohne mich da jetzt dann, ich will dann niemanden dissen oder
das so. Das klingt durchaus noch Kritik, ja.
Aber sicher ist es eine Kritik. Ja. Ja. Im Endeffekt sind es die Leute, die sind halt dann auch angestellt bei der Ding für diese Tätigkeit und so. Und das ist ja nicht...
Ja, aber sind das schon Tätowierer, die das nehmen?
Sind schon Tätowierer, oder? Natürlich.
Okay.
Ja, sicher.
Okay.
Aber wie gesagt, das wird jeder wissen. Es gibt auch Tätowierer, die einen Gewerbeschein haben, die trotzdem scheiße sind. Einfach.
Also, ja. Kann man jetzt so, wobei, ja. Das ist ja immer resultiert aus diversen Missständen, kann man intern vor einigen Jahren, die dann abgestellt
werden. Natürlich.
Sind wir wieder beim Stichwort, mein Mathe-Nachhilfelehrer macht mit mir die Matura.
Ja.
Kann nicht funktionieren. Ne?
Na, wie gesagt, also es hat sich immer auch mehr, seitdem ich das Prüfen mache, hat sich da auch viel so entwickelt, auch wie die Prüfung überhaupt durchgeführt wird und so. Da haben wir selber auch einige Sachen verändert. Also wir waren einmal vor 3 Jahren, glaube ich, da ist diese ganze Prüfung oder wie das abläuft, ein bisschen geändert worden zu einem SAQ 6 Level oder so. Also die wollten ja eigentlich, dass das...
Naja, das wir ist auf Bachelor-Niveau. Genau, wir sind dem Bachelor gleichgestellt.
Genau.
In Deutschland heißt der Meister ja sogar Bachelor Professional inzwischen.
Genau.
Und das ist ja ein eintragungsfähiger Titel. Ne?
Genau, und
das
deswegen, ist ja nicht haben irgendwas. Deswegen haben wir da einige Sachen eben auch in den Fragestellungen geändert, dass es halt nicht solche Frage-Antwort-Dinge sind, sondern dass wir eher so in dem Fachgespräch auch so also ein bisschen Rollenspiele machen. Also wir sind der Kunde, haben Anfragen, also so wie es im
Verkaufen lernen.
Wie es im Shop läuft.
Ja.
Und nicht wie es die Nummer von der Feuerwehr. Zum Beispiel. Oder weiß nicht, wie ist der lateinische Name vom Schlüsselbein? So ein Schwachsinn, das ist kein Mensch, wie ist der Tätowieren jetzt relevant?
Nee, weil wenn du beim Schlüsselbein bist mit einem Adel, dann hast du eh alles falsch
gemacht. Dann hast du eh schon falsch gemacht. Aber wie gesagt, du hast ja auch noch die alte Prüfung gehabt.
Ja, klar.
Wo alles zum Schreiben war und irgendwie.
Genau. Alle Fragen waren schriftlich zu beantworten.
Ja, voll. Das ist halt auch schon, ich habe ja auch noch Prüfungen kontrolliert, wo das geschrieben war, alles. Das war, also, das ist schon, hat sich schon verbessert. Und es ist ein bisschen der Standard auch auf jeden Fall angehoben worden, ordentlich. Ich bin jetzt, so wie es mit den Prüfen läuft, kann man schon noch ein paar Schrauben vielleicht drehen, was noch. Also es gibt sicher noch Verbesserungssachen, die man halt cooler machen könnte. Aber wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei und macht nach wie vor Spaß. Ich habe sehr viele coole Leute kennengelernt aus Prüfen, muss ich sagen auch. Eben unter anderem ganz viele Leute von Great und überhaupt von... Du hast halt ein bisschen so einen Überblick.
Naja, man vernetzt sich, glaube ich, auch bundesweit mit Bundesinnungsmeister und an den kann man ja dann wahrscheinlich eben auch Anliegen prüfungstechnischer Natur herantragen als
sicher.
Prüfer und so wie ich den Erich kenne, der da sehr, sehr bemüht, da auch diese Dinge stetig zu verbessern und umzusetzen,
voll.
Was er also als Input aus den Bundesländern
bekommt. Voll. Ne? Also eben das Vernetzen ist sicher was, das mache ich sowieso gern, weil ich glaube, wüsste nie, kann Tätowierer, mit denen ich irgendein Problem hat eigentlich. Also ich kann, glaube ich, gut mit allen und ich glaube auch nicht, dass mit mir irgendwer besonderes Problem hat oder so in der Serie kommt. Wüsste ich jetzt nicht. Von außen wäre man dann aber wahrscheinlich gut. Aber es ist macht schon Spaß so zu sehen. Und du hast ja auch immer wieder auch coole Leute dabei, muss man sagen. Also auch wenn viele Leute das wirklich nicht gut sind, die was da antreten leider, aber die schaffen es dann halt auch nicht. Sind auch immer wieder Leute dabei, die es echt gut machen. Mit dem nach wie vor noch, die ich verfolge auf Instagram oder so, weißt du, also
Ja, ja, da gibt es ja sehr, sehr viel Talent.
Voll, auf jeden Fall. Kommt immer wieder was nach. Ja.
Wobei, die haben ja Talent und ihr gutes Tätowieren jetzt nicht in 6 Wochen Kurs oder Tattoos googeln.
Wahrscheinlich nicht. Also die besten Leute sind halt wirklich Leute, die kommen halt aus Studios einfach.
Ja.
Und tätowieren dort schon 3, 4, 5 Jahre. Ja, und nicht haben wir 2 Wochen Crashkurs gemacht mit einem Amazon-Kit. So.
Wobei, als Kämmerer sozusagen, wirst du ja wissen, dass die Kammer grundsätzlich bemüht ist, auch die Märkte so gut als möglich zu schützen, ne, den einheimischen Markt.
Ja.
Und was da gar nicht für mich korreliert, das ist immer ein Thema, was ich bei den Interviews immer gerne anspreche, ist eben, gestern habe ich wieder so einen Fall gehabt, ich werde dann gleich kurz schildern, von sogenannten Tattoo-Nomaden, die da durch die Weltgeschichte ziehen, auf Facebook oder Instagram oder sonst wo inserieren, bin 4 Tage in deiner Stadt, 4 Feinlein-Tattoos für 220 Euro, bla blub. Ich habe mir dann gestern, habe ich mir dann einmal erlaubt, unter dieses Werbeinserat runterzuschreiben. Cool, darf ich fragen, in welchem Studio ihr euren Gast macht? Noch 24 Stunden warte ich noch immer auf die Antwort und das wieder kann ich mehr kommen, weil ich weiß ganz genau, dass die irgendwo bei einem Freund daheim oder in einer Airbnb-Wohnung oder in einem Hotelzimmer sitzen und arbeiten. Dementsprechend, reine Mutmaßung natürlich.
Ja.
Ist das da nicht großartig für Steuern abgeführt werden? Oder das
kann man nicht vorstellen,
unter Umständen, ich will jetzt da auch kein was Böses unterstellen, aber vielleicht auch mangelnde Hygiene ist. Oder dann, wenn beim Tätowieren, was ja immer passieren kann, es kann ja beim Abheilen was rausgehen, was dann nachgestochen gehört, ist ja auch völlig normal. Ja. Nur fahren die Kunden dann irgendwo nach Portugal oder nach Griechenland oder noch in die Ukraine zum Nachstechen von 2 mm Linie. Wie geht sowas zusammen
das
mit geschützten Märkten? Wobei, da hat man ja eh keinen Einfluss.
Hat man keinen Einfluss.
Weil es ja illegal
ist. Ich finde es prinzipiell eben gerade deswegen, also ich glaube, sowas hat es vielleicht schon immer auch gegeben, ich finde es auch nur arg, dass es halt beworben wird. Also, das ist ja dann online.
Das wird als Anzeige geschaltet.
Ja, das ist ja beworben.
Ja,
und dann, also, wie gesagt, weil ob das jetzt irgendwer zu Hause bei irgendeinem Freund in einem Hotel macht oder so und das ist dann halt nicht online, dass man das sogar nachvollziehen kann als Finanz oder was
weiß ich auch. Ja. Nee, aber das ist ungefähr so, ich meine, ihr kennt ja, weiß ich nicht, so wie per Werbung Drogen oder Waffen verkaufen.
Gibt es eh sicher.
Ja. Nein, aber also mir ist auf Facebook jetzt irgendein komisches Kraus, was du wahrscheinlich nicht rauchen willst, wird beworben, aber Schusswaffen eher weniger. Aber Tätowierer, also, die ihre Dienste anbieten, werben da durchaus. Und
definitiv
keine Leute, die da in Studios dann Gast
tätowieren. Also das ist ja was anderes, ob es jetzt Guest-Spot ist irgendwo.
Völlig.
Weil da hat das Studio die Verantwortung und wenn der Kunde dann irgendwas braucht, kann er zumindest...
Er kann sich an die wenden, er hat die Garantie, dass gleich sauber gearbeitet wird dort im Studio, wie
sein soll. Wird es immer wieder geben, kann jetzt nicht gut heißen, prinzipiell.
Ja.
Finde ich eigentlich, es macht sicher ein paar Sachen kaputt, wobei, jetzt muss man schauen halt, wie viele Leute das jetzt sind, ob das jetzt wirklich großartig was am Ding ändert oder ob es im Endeffekt dann eh irgendein Pfuschen ist, wo ich dann was zum Nachstrecken habe.
Natürlich.
Cover,
also dann ist Kitchen Wizards bringen ja oft auch Cover-Ups.
Eben.
Aber ganz ehrlich, bist du Tätowierer geworden, weißt Cover-Ups?
Nein, eigentlich nicht.
Einer hat sich umgehängt, der ist quasi der Master auf Cover-Up, das ist der Stefan, der Steve in Wien.
Ja.
Und der macht das, glaube ich, auch wirklich, wirklich gern und gut. Ne? Aber im Großen und Ganzen war das wahrscheinlich auch nicht seine Intention, Tätowierer zu werden, weil er den Blödsinn von anderen übermalen
macht. Macht nicht so viel Spaß natürlich, wenn du jetzt eine nackte Haut hast zum
Arbeiten. Natürlich, wo dann ein bisschen eine Selbstverwirklichung vielleicht auch passiert, ne? Und der Kunde vor allem auch sein Wunschkonzert erfüllt kriegt.
Voll.
Und
nicht also prinzipiell, wie gesagt, alles, was so für die Szene jetzt dann insgesamt jetzt, das ist ja für niemanden cool. Ja, jeder, der jetzt dann ganz normal sein Studio hat und seine Miete und
sein. Ja, es sind letzten Endes wieder Kunden, die dem heimischen Markt abgezogen werden, ne? Womit wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage wären und die kannst du mir vielleicht als Kämmerer dann doch beantworten. Natürlich, es war immer schon. Tätowierer waren immer oft Reisende und durch die Weltgeschichte gedingelt und zumindest, was ich so mitkriege, ist es ja durchaus üblich, dass sie Leute aus vorzugsweise süd- und südosteuropäischen Ländern da hier einen Job suchen, wenn das EU-Mitglieder sind, ist das absolut legitim, freier Personen- und Dienstleistungsverkehr. Und die glauben natürlich scheinbar, dass bei uns da dass man noch Millionär wird als Tätowierer. Wobei, da lachen wir beide, weil Millionäre sind wir noch immer nicht.
Knapp.
Aber was ich eben nicht ganz verstehe, ist, dass Leute aus Drittstaaten, die nicht EU-Mitglieder sind, dass die dann da immer wieder in Studios als Angestellte arbeiten, weil ich habe das immer so gedacht, also in Mangelberufen werden Leute mit Arbeitsvisas ausgestattet um dann zum Beispiel in der Pflege oder so den Markt in Mangelberufen zu unterstützen. Aber ist Tätowierer ein Mangelberuf 2026?
Finde ich jetzt nicht unbedingt, dass es ein Mangelberuf ist. Also sicher, das ist jetzt nicht ein Riesending, wie jetzt irgendwas in der Pflege zum Beispiel, das ist ja trotzdem was anderes, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Nein, der Pflege definitiv notwendig, ne, weil es definitiv
ist so, ein Mangelberuf ist. Das geht sich nicht aus.
Aber beim Tätowieren bin ich mir eben nicht so sicher.
Da weiß ich halt nicht, wie das rechtlich so ausschaut, weißt du, mit wenn es jetzt dann ganz normal angestellte Leute im Studio sind oder.
Ja, aber gibt es nicht sowas wie ein Arbeitsvisum, was man dann bekommt, wenn jemand.
Also ich weiß es, so, waren viele Leute so in Australien, glaube ich, tätowieren auch, weil das ist gerade so ein cooles Land, als Europäer, Australien, Neuseeland gleich in der Nähe irgendwie. Und da ist es, glaube ich, schon ganz streng mit Guests. Also so
die waren aber generell immer sehr restriktiv. Auch ich habe einen Kunden, der ist Handwerker, der ist Tischlermeister und er hat es zwar geschafft, dass er dort einen findet, der ihn einstellt, ne? Aber das war ein abartiger bürokratischer Hürdenlauf, dass er nachher zwei, und er wollte von vornherein nicht dort sehr Leben aufbauen. Er wollte 2 Jahre dort leben, ein bisschen arbeiten, ein bisschen surfen und das Land und die Gegend kennenlernen und dann wieder nach Hause gehen.
Das ist gar nicht so einfach. Und dann glaube, da gibt es ziemlich, also das ist das Einzige, wo von einem Land, was ich richtig mitverfolgt habe, wie da gibt es ganz arge Strafen auch für die Leute. Also wenn jetzt da, als Europäer, wenn du dort arbeitest, einfach ohne Visum oder so, in dem Studio, dann muss auch jeder in dem Studio Strafe zahlen. Und richtig viel waren das. Ja. Man gab ein paar tausend Dollar pro Person, die dort, also du bist ja dann mitbehangen.
So. Wobei bei uns ist das ja definitiv nicht der Fall, weil da einige Leute aus Drittstaaten eben völlig legal auch in Studios tätowieren, nur eben mir stellt sich immer die Frage nach Märkten, übersaturierten Märkten und Mangelberufen, wo ich manchmal nicht ganz durchblicke. Aber da hast du jetzt als Kämmerer auch nicht so viel.
Da habe ich nicht wirklich einen Einblick, weißt du. Okay, also ich wäre mir noch nie, also ist jetzt auch kein Triggerbox.
Wobei die Kammer teilt da keine Arbeitserlaubnisse, das ist
egal. Nein, deswegen. Aber da muss ich sagen, da haben wir auch nicht wirklich noch so mit beschäftigt. Also, ja. Also das Guest-Spotten kennt man von vielen, die so wirklich so viel herumreisen. Die Stadt so.
Ja, wobei Guest-Spotten ja dann in Studios auch wieder arbeiten. Ne?
Das schon, wobei, Guest. Da weiß ich halt auch nicht, wie es dann gedealt wird. Weißt du? Wenn der jetzt eine Woche da ist, dann in Barcelona, dann in Madrid oder so. Keine Ahnung, wie es.
Ja, aber zumindest der Kunde hat den Benefit in einem Studio, dass sie dann auch um die Nacharbeit und um die Nachbetreuung kümmern, wenn es wäre. Schon. Ne?
Ja.
Es ist ja nicht so, dass das nur ein Nachteil ist. Man hat ja eben innerhalb von einem Studiorahmen hat man da ja einen tollen Austausch mit tollen Künstlern unter Umständen und das ist für jeden, jeder kann was mitnehmen. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ne? Aber eben, ich glaube, an einem Airbnb arbeitet, da wird nicht viel Austausch und Kommunikation
stattfinden. Glaube ich auch nicht.
Das.
Oh ja.
Okay. Ja. Was mir auch in letzter Zeit öfter unterkommt, sind sogenannte Marketing-Experten und Marketing-Gurus. Teilweise Tätowierer, da sind wir wieder dort. Ja. Die wollen halt Geld machen unter Umständen, weil sie beim Tätowieren zu wenig verdienen, indem sie anderen erklären sollen, wie sie ihr Marketing optimieren.
Das finde ich lustig auch. Ja.
Das ist recht spaßig. Und dann gibt es auch sogar Marketing-Leute, die Tätowierer als Zielgruppe entdeckt haben, die selber gar nichts mit Tätowieren am Hut haben. Die sind halt Marketing-Experten für alles und haben halt jetzt auch noch Tätowierer, die beraten wollen. Wie stehst du dazu?
Ich finde es lustig, weil ich das erst in deinem Podcast das erste Mal gehört.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Also ich kriege ununterbrochen
zum Marketing. Und jetzt kriege ich auch die ganze Zeit auf Instagram irgendwelche, du hast keine Kunden und bla bla bla.
Die hören mit.
Ja, erst 100%, das ist eh klar. Also das macht mir eh schon lang. Aber jetzt kriege ich das auch eben und habe mir dann einmal so eine Seite auch angeschaut und das ist halt echt, finde ich auch einen lustigen Zugang so. Ich meine, es ist auch Geschäftsidee sicher, weißt du, dass man sagt, passt, ich gebe mir 5.000 Euro und ich zeige dir, wie du.
Da kann ich also das, 3 Monate Folie in 2 Tagen.
Ja, das funktioniert einfach nicht. Das sind ja Standard-Marketing-Strategien. Ja.
Wobei man kann, glaube ich, viele Dinge auch lernen, sicher marketingtechnischer Natur und nur es darf halt keine Abzocke dann werden. Gibt es auch so einen Sonderfall in Kärnten. Das ist ein Deutscher, der lebt in Kärnten und der, muss ich sagen, also er ist für mich ist er da in Österreich ansässig, einer der besten Schwarz-Weiß-Realistik-Tätowierer mit Abstand. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich sehe nur geile Arbeiten von dem Mann. Der kann absolut geil schwarz-weiß-realistisch tätowieren. Der kann wirklich was. bietet auch Seminare an fürs Tätowieren, womit wir wieder werden. Das ist aber völlig was anderes wie eine Tattoo-School. Also der macht ein Einzelseminar mit dir, ein, zwei, drei Tage, der zahlst halt das und das. Und ich glaube, dass man da durchaus auch was lernen kann von so guten Menschen.
Sicher.
Ne? Das macht wieder Sinn, glaube ich. Aber da musst du ja selber auch schon auf einem gewissen Level sein, dass der dir was beibringen kann.
Ja, ne? Das ist halt nicht für Anfänger so.
Und der bietet zum Beispiel aber auch nebenbei Marketing-Sachen an. Und da denke ich mir, hallo, also also der findet mit Tätowieren, glaube ich, schon sehr auslangen, weil der ist wirklich brillant in seiner Arbeit.
Dann ist es vielleicht noch einmal, wäre jetzt auch nicht vielleicht der Erste, ohne dass ich den jetzt kenne, dass man sagt, passt, es läuft alles und eigentlich verdiene ich genug, aber sicher kann ich dann sagen, passt, vielleicht gibt es noch eine Nische, wo ich dann noch einmal was mehr verdiene.
Ja, also eher, ist ja eher persönlicher noch, Ehrgeiz vielleicht, wobei,
oder so, oder was
wäre sogar machen. Einer, wo ich mir einrennen lassen würde, nicht nur ein Tätowier, sondern auch vielleicht ein Marketing-Seminar
machen, oder,
weil der Mensch ist einfach gut für mich.
Voll, oder so, es ist halt auch so, wie es bei mir manchmal ist, dass man gerne einfach was Neues wieder macht.
Ja.
Ich finde teilweise auch eben, das Leuten was zu zeigen und irgendwas so, also als lehrende Person, dir irgendwas beizubringen, ist was auch was Cooles irgendwie. Also
ja, das macht auch, wobei ich wollte auch was Neues probieren, aber ich habe dann einen Podcast gestartet. Ne?
Ja, ist auch was Cooles.
Angefangen, auf den Skistand zu gehen. Ne? Aber das hat jetzt, da ist jetzt absolut kein Profitgedanke dahinter. Ne?
Das soll auch nicht sein am Anfang, sage ich mal. Weil
außer die Millionen, die ich natürlich von der Tattoo-Industrie kriege.
Für eben, hier, ne? Eben, für die ganze Quadron und so,
ja.
Die ganzen Werbe.
Ja. Schnitt!
Ja. Na, aber wie gesagt, was war jetzt kurz mal noch?
Marketing,
genau. Da muss ich, also kann ich von meiner Sicht aus, also ich mache ganz wenig Werbesachen. Ich lebe zum Glück voll von Mundpropaganda einfach. Und dass die Leute halt einfach quatschen, dass man, wenn man Tätowierung macht und dann in den Freundeskreis rutscht und dann ist man in den irgendwie so.
Ich glaube nach wie vor.
Hat bei mir zum Glück immer gut funktioniert. Wenn einmal ein bisschen eine Flaute ist, und das ist jedes Jahr im Sommer, ja, und ich glaube, das kennt jeder Selbstständige, also mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr habe ich voll Existenzängste, was oft unbegründet ist, aber das ist halt Selbstständigkeit, das ist halt dann so in meinem Kopf drin, wenn einmal ein bisschen weniger oder der Kalender nicht ganz so lang ausgebucht ist, dass man gleich sich denkt, boah, fuck, ich werde verhungern, aber das ist dann eh nicht so. Ich persönlich brauche auch den Stress und den Druck manchmal, dass dann wieder was funktioniert. Und wenn einmal weniger zu tun ist, sehr gut, dann muss man halt wieder ein bisschen mehr zeichnen. Dann macht man von mir aus mal, teilt man irgendwie, also macht eine Werbeeinschaltung auf Instagram oder so. Muss ich sagen, brauche ich relativ wenig solche Sachen. Und wie gesagt, ich bin ja nur alleine in der Studio. Ich muss ja nicht schauen, dass ich genug Termine ranschaffe, auch für meine angestellten Tätowierer. Ist dann auch wieder ein ganz großer Unterschied, wenn ich ein Studio selber führe, wo Leute angestellt sind, oder ob ich allein halt für mich nur arbeite. Weil das kriege ich zusammen, dass ich da meine Kunden tätowiere. Und im Endeffekt, wie viele Kunden braucht man im Jahr? Es sind 80 Leute. Ja, und das wird sich wohl ausgehen. Wenn du in einer Stadt wie Graz bist, wo mit Umgebung, und ich habe ganz viele Kunden, die kommen aus Kärnten oder aus Niederösterreich dann auch, weil du da halt einmal wieder tätowiert hast. Also, wenn man ein bisschen was kann, glaube ich, das geht sich schon noch gut aus. Obwohl, natürlich könnte auch mehr. Ich bin jetzt nicht 100% ausgelassen, dass ich jeden Tag meine 2 Termine mache. Ja. Will ja aber gar nicht.
Ja, aber der Zufriedene eben, der aus Kärnten kommt, der geht dann in meinetwegen Völkermarkt ins Pub und steht dort am Tresen und nippt sein Bier und nimmt ihm steht einer und schaut ihm auf den Unterarm und sagt, wow, geil, das ist ein super geiles
Tattoo. Also ich glaube,
wer hat denn das gemacht?
Ja,
ich glaube, die Mundpropaganda ist trotzdem, sich da viele von diesen Marketing-Experten massiv dagegen stellen, nach wie vor eines der besten
Werbemittel. Ganz sicher. Und ich glaube jetzt nicht, weil dieses Marketing-Ding spricht ja dann Leute an, die nichts zu tun haben. Ja. Wenn du wirklich nichts zu tun hast, und dann ist vielleicht auch ein Gedanke, wie dann, weiß nicht, ein paar tausend Euro in so einen Marketing-Strategen, der man dann sagt, du musst da und da und da posten, der fragt ChatGPT, was machen sollst, da sagt er das, da brauche ich nicht so viel Geld ausgeben für einen Marketing-Experten.
Ja, ja.
Und wenn ich mir denke, wenn der voll ausgelastet ist, wahrscheinlich, dann wird es jetzt gar nicht ausgehen, dass er das auch noch macht. So. Ja, aber...
Weil du gerade ChatGPT ansprichst, hast du eigentlich quasi schon selber den nächsten Themenkreis ein bisschen eröffnet.
KI.
Genau. Du nutzt selber
sicher.
KI.
Ja, sicher.
Jetzt eher eben so Chatbots wie ChatGPT oder Grok, oder auch durchaus bildgebende grafische KIs als Inspiration, als schnelles Tool,
doch schon manchmal
raffe Vorschläge genau. zu erstellen.
Also prinzipiell so? Sicher, ich habe auch vorher, bevor ich jetzt dann das, also das meiste Ding, für was ich das nutze, ist, dass ich erstens meine E-Mails diktieren kann, für den Steuerberater zum Beispiel oder sonst irgendwas. Das ist super angenehm, das geht, brauchst du wahrscheinlich jetzt nicht
ChatGPT. Diktieren hast im Prinzip ist der wie eine Schreibkraft, also du
diktierst genau.
und der
ich bin wieder Arzt,
oder der du sagt, entscheidest sehr wohl oder formuliert der um dann in
echt. Der formuliert mir das schön dann natürlich. Aha, ja. okay. Ich kann da in Mundart oder mit Harvey und Euder und alles so
reinpacken. Okay, aber er formuliert es dir dann auch
genau.
in schöne deutsche
Ich sage dann das folgende Ding, was ich dir jetzt sage, bitte formuliere, dass es für meinen Steuerberater anständig geschrieben ist.
Okay.
Das sind halt dann... Ich bräuchte für das wahrscheinlich dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde, dass ich das verfasse und mir überlege, wie ich sehr geehrt war und wo mache ich das sie oder ist ja wurscht. Ja, das ist einfach also für mich voll anstrengende Sache und das mache ich natürlich mit dem Chatbot, der mir das dann perfekt verfasst, passt, dann haue ich das dazu. Und manchmal natürlich auch für so, wenn jetzt irgendwie, ich habe noch keinen Entwurf, den ich tätowiert habe, jetzt rein von der KI machen lassen. Aber sicher nutze ich es teilweise für so, ob es Bildersuche oder so ist. Gerade wenn es jetzt irgendwas Klassisches ist, so, keine Ahnung, der hunderttausendste Löwe mit Krone oder so. Gibt es ja auch Kunden nach wie vor, die sowas gerne haben wollen. So meistens aus dem Fußballbereich oder ist wurscht. Aber wenn ich, da gibt es einfach dann 20 Löwen auf Google, die kennt jeder schon, das ist der eine mit dem offenen Maul und so. Und wenn ich dann zu ChatGPT sage, ich will einfach einen realistischen Löwen, machen wir da einfach 4 Bilder. Dann sucht er sich halt verschiedene Sachen zusammen und macht trotzdem was Eigenes. Und von dem ausgehend mache ich dann nochmal, das ist wie Stille Post, dass es immer mehr dann zu meinem Ding dann eigentlich ja. wird. Ich würde es jetzt nicht 1:1 irgendwelche Sachen übernehmen.
Nein, aber es ist ja wichtig, dass du dann wahrscheinlich nacharbeitest, weil wenn der
Löwe, passt mir so
wenn der realistische Löwe dann 3 Augen hat, das wird nicht
Nein,
funktionieren. Da musst du aber als Grafiker sagen, da muss ich jetzt eingreifen und korrigieren.
Voll. Und du musst schon noch das Gefühl haben, für diese, weißt du, ist es für ein Oberamt, wie sind die Proportionen dann, wie will ich, also oft habe ich mich schon selber erwischt, du bist faul und wirst eigentlich dann ein bisschen mehr dir helfen lassen, aber es funktioniert noch nicht so gut, dass du das, ja. dass du es übernehmen kannst.
Also Arrangement mit der Anatomie in Harmonie, das muss man,
glaube ich, und wie gesagt, ich mache also ich mache nach wie vor mache ich ganz gerne Freehand-Sachen und das ist für mich noch immer das Ehrlichste, so, weißt du, wenn ich es direkt drauf zeichne irgendwie, dann ist es halt wirklich von mir direkt an dem Tag für den Kunden, das macht am meisten Spaß. Also das ist eines der
lustigsten. Da sind wir aber wieder bei deinem Stil, der dann da
genau.
definitiv zum Tragen kommt. Aber jetzt ein Realistik-Ding hat keinen Stil. Ein Realistik-Ding, da ist man im Prinzip wie ein Laserdruck.
So ist es. Arbeit, ne? Oder was zum Beispiel auch, was richtig gut funktioniert zum Beispiel, das hat mir eben der Benji zum Beispiel gesagt, der oft jetzt Porträts oder solche Sachen sticht, das mache ich zwar jetzt nicht, aber ich habe auch schon so von welche alte Haustiere jetzt dann Beispiel, ja, da gibt es irgendwelche unscharfen Fotos. Das lade ich hoch, sage einmal perfekt scharf zeichnen. Das funktioniert perfekt. Also das kann ich dann verwenden. Ja, also
da ist es ja wieder Werkzeug in der
Fotobearbeitung. Ja, ganz genau. Aber halt nicht mit Photoshop, dass ich da ewig selber was machen muss, sondern es dauert genau 20 Sekunden,
ja.
dass der mir das macht.
Naja, das ist dann quasi ein Client für Applikationen so wie Photoshop
so oder sonstige Bildbearbeitung. Ja. Also wie gesagt, ich nutze es schon.
Ja,
ich würde sagen, so 10% oder 20% von den Sachen. Und dann halt eben fürs organisatorische Sachen. Für E-Mail schreiben, Sachen zum Beantworten. Wobei mit Kunden schreibe ich selber, weil das ist sonst nicht authentisch, wenn ich da irgendwelche Beistriche und große Kleinschreibung einbaue. Das glaubt man niemand, dass ich das nicht dann. Also ich würde das nicht so schreiben. Aber eben so Steuerberater-Sachen und so, das ist super angenehm. Und das ist halt eine Arbeitserleichterung. Ja. Oder einen Text umzuschreiben für irgendwas, ja, den ich halt nicht so gut ausdrückt vielleicht oder so schön beschreibt, wie es dann halt die KI macht.
Ja. Also der Satan steckt nicht drin, definitiv.
Finde nicht. Es ist halt einfach, was der, also hier kann man sich dagegen wehren auch und sagen, nein, ich mache gar nichts, ich greife das nie
an. Naja, das war so wie vor 10 Jahren mit dem iPad Pro.
Ja.
Ich male meine Stencils am liebsten am Leuchtkasten. Aber
so ist es. Ich bin noch immer, ich werde ja teilweise auch verarscht, so zum Beispiel, weil ich noch immer voll viel mit der Hand durchzeichne, weil ich halt, wenn ich jetzt dann ein Foto durchzeichne von irgendwas, entweder mache ich die ganzen Linien am iPad mit Procreate und lasse es dann durch den Stencil-Drucker durch, oder ich drucke gleich das Bild fertig aus und mache dann meine Linien. Das Einzige, was dann vielleicht ein Unterschied ist, wenn es das Handdurchzeichnen wird, dann nicht von der Größe her passt, dass ich es nochmal zeichnen muss. Weil sonst habe ich halt die Linien schon am iPad zeichnet, vergrößere es und lasse es
nochmal. Ja, aber da siehst du schon Benefit vom iPad oder vom Stencil, den es dann nochmal verkleinern und vergrößern
muss. Na, sieh es, manchmal mache ich es aber gerne mit der Hand noch.
Ja.
Ja, einfach, dass ich die Linien da so drin habe und bei gewissen Sachen, zum Beispiel bei so, keine Ahnung, Felsstruktur oder irgendwas, wo ich so meine Schwunglinien irgendwie zeichne, da tue ich mir leichter mit der Hand und mit dem Feedback vom Kugelschreiber und dem Blatt Papier als mit der Glasoberfläche. Auch wenn es diese Draw-on-Folien und alles, das ist nicht wie Zeichnen.
Also. Ja, ja.
Es ist halt trotzdem digital und es ist einfach
ein
Unterschied.
Man kann ja da für sich selber durchaus einen Mix herausarbeiten,
sicher.
An also Arbeitstechniken und Methoden. Und
natürlich, und alles, was die Arbeit ein bisschen erleichtert oder sollte mit der Streuung.
Ja, weil es ja kein Feind des Fortschritts
gehört. Also das Einzige, was ich vielleicht von der KI, das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen eine Kritik da auch drin sehe, dass es halt jetzt dann rein nachhaltig mäßig eine komplette Verschwendung von allem ist. Von Energie, von, also
naja, also KI ist klar. Eine Suchanfrage, glaube ich, braucht, wenn die KI involviert ist, braucht die viermal so viel Energie, sprich Strom, wie wenn ich jetzt nur eine normale Google-Suche mache. Eben. Und irgendwo stehen dann wassergekühlte Server und den Leuten wird das Trinkwasser abgezogen.
Dafür.
Also jetzt ist die Frage, ob
ich, und ich mein,
für alle drei Sätze, ob ich da eine KI involvieren muss. Voll. Ich schreibe ja gerade so Textsachen, schreibe ich nach wie vor gern analog, weil ich einfach auf das stehe. Ich will ja da mich selber ausdrücken und ich brauche jetzt keinen Bot, der mir ein dreisätziges E-Mail formuliert. Ja. Das ist halt mein Zugang.
Ne? Ja, das verstehe ich, aber wie gesagt, prinzipiell, du kannst es wahrscheinlich auch so machen, wenn du dem 10 Texte von dir gibst, kannst du dir KI ganz normal sagen, mach es in meinem Stil, und der schafft es. Also, vielleicht noch nicht perfekt, aber das wird ja auch immer, das wird jede Woche ist es besser.
Ja, klar.
Also ich glaube, es wächst uns ein bisschen auch über den Kopf, vielleicht in manchen Bereichen, das hat jetzt nichts mit dem Tätowieren zu tun, allgemein das KI-Thema so.
So Endgame Skynet?
Ja, ich bin da schon ein bisschen, also bin halt nicht voll in Verschwörungsdingen drin, aber ich glaube schon, wir können das gar nicht verstehen, wenn irgendwas intelligenter vielleicht mal wird als wir, so als der Mensch an sich.
Weißt du, was ich meine? Ich würde es nicht als intelligent bezeichnen. Es sind letzten Endes, und wenn das 100-mal KI heißt, das ist ein Programm und eine Applikation, die kann keine Emotionen haben und auch keine neuronalen Vernetzungen wie ein Mensch, der da gewisse empathische Dinge oder Erinnerungen mit einbringt. Ich glaube.
Das vielleicht schon, aber die lernt ja auch dann. Die weiß ja auch, wie sie dann. Zum Beispiel, ich finde es selber manchmal lustig, wenn du irgendwelche sarkastischen Antworten kriegst. Ja? Zum Beispiel habe ich mal so ein Darth Vader in irgendeiner Yoga-Pose. Dann habe ich gesagt, ich will das kurz dargestellt haben, das kann er ändern, weil das urheberrechtlich und so bla bla.
Ja.
Jedenfalls war es dann so, dass er dieses Laserschwert durch die Hände gemacht hat. Dann habe ich gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das brennt, also das ist ja Laserschwert.
Ja. Ja?
Was ist los mit dir? Und dann kriege ich als Antwort, haha, ja, Meister der Sith-Logik. So, also so eine geschissene Ansage vom Computer, vom Roboter eigentlich.
Ja. Ja, aber die geschissene Ansage hat immer irgendwann ein Mensch einmal erzählt. Ne?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber sowas ist, sicher ist es gelernt, aber so wie wir ja auch lernen, was man auf manche Sachen sagt oder wie man manchmal zu funktionieren hat. Oder wie gesagt, das ist ja auch, ja, keine Ahnung. Also ich nutze es auf jeden Fall. Manchmal zumindest, und ich find's extrem spannend auch.
Spannend, ja.
Extrem
ja, wohin
spannend.
Die Reise gehen
ja,
wird generell.
So wie mit den VR-Welten so irgendwie auch. Ja. Ja. Also damals mit der die PlayStation VR auch gekauft, wo sie ganz frisch war, und dann irgendwie da rumzuspringen in so Roboterwelten oder mit so einem Haikäfig, das war irre. Ja. Also,
ich habe sowas letztens mal ausprobiert bei so einem Indoor-Vergnügungspark mit so einer Koch-Applikation, da bist du auf einem Piratenschiff gestanden, hast gekocht, da hast du aber eben wirklich auch mit Kontrollen in den Händen, also du hast wirklich Bewegungen gemacht.
Ja, sicher.
Und
ich bin gespannt, wenn es dann einen ersten Tätowier-Simulator gibt, dann noch, wo es dann halt wirklich auch mit...
Ich glaube, statt Kochen, Tätowieren wäre technisch da durchaus
umzusetzen. Hundertprozentig. Es gibt auch richtig cooles Ding auch, was jetzt nicht so Spaß nur, sondern wo man so Graffitis sprühen kann. Ja,
genau.
Mit den Joysticks. Ja. Und das funktioniert perfekt. Also auch das, wie man das Cap drückt und so, mit den Abständen vorn, hinten.
Mit den verschiedenen
Köpfen. Das ist voll geil. Also, wie gesagt, für solche Sachen ist es schon durchaus, finde ich echt, also...
Ja, naja, man kann sich ja entertainen lassen. Einmal
voll.
Voll. Ist ja lustig und man ist da interessiert. Und generell, wo siehst du jetzt, dass sie das Tätowieren in den nächsten 5, bei dir traue ich mich sogar noch 20, 30 Jahre
sozusagen,
und wo du dich auch hinentwickelst im Zuge von dem Ganzen in dieser Timeline?
Was ist schwierig. Ich muss sagen, ich bin sowieso nicht jemand, der full weit nach vor denkt eigentlich.
Also lebst mehr im Hirn.
Ja, voll. Ich tue mir manchmal schwer, das stresst mich manchmal dann zu viel sogar.
Okay.
Also ich habe jetzt letztes Jahr mit meiner Frau unsere Wohnung gekauft und dann, das war für mich extrem stressig einfach.
Weil so lang die Planung.
Genau, weil ich das wissen muss, was ist in 10 Jahren, weißt du? Und wenn man angemeldet ist, kann man mehr planen, auch anders mit Gehalt und keine Ahnung.
Naja, aber für man mich, kann auch als Angestellter sofort seinen Job lassen.
Natürlich, ja das sicher, ist das ist immer, klar. Aber es ist
man hat ein gewisses Level an Qualifikation, wo man wieder einen Job findet wahrscheinlich. Ne?
Das sicher, aber für mich stresst sowas geil. Also ich kann ja nicht sagen. Also ich würde gern mit 60, 70 Anwalt tätowieren können, so natürlich.
Auf jeden Fall.
Ich würde es nicht mehr müssen, aber. Also ja. Ich will nicht mehr mit 70, also oder mit 50. Wie gesagt, deswegen mich beeindrucken der Leute auch so wie der Tom, weißt du, der was noch immer, der ist noch nicht so alt. Also falls ihr das einmal seht. Aber trotzdem, der hustelt ja noch immer jeden Tag so. Ja. Und der ist jetzt auch über 50 schon. Weißt du, das ist dann auch, das geht ja dann so schnell, dann irgendwie auch. Also ja. Wie gesagt, die letzten 6 Jahre, wo ich mein eigenes Studio habe, das ist so schnell vergangen wie noch keine Zeit in meinem Leben. Man glaubt das den Eltern früher nie, wenn es so heißt, ja, dann genießt das und das, weil man ist halt dann irgendwie so in dem Ding drinnen und das geht dahin. Und plötzlich sind 10 Jahre wieder, das ist halt wie nichts vorbei. Also die nächsten 20 Jahre werde ich sicher noch dazu werden. Ganz sicher. Also, wie ist dann kundentechnisch und keine, ich glaube, ich werde es irgendwie mal schon durchwurscheln. So wie immer.
Ja. Ja, das denke
es
ich
muss mir, ja dann funktionieren auch.
Ja. Immer, und du musst ja letzten Endes auch bei deinem Beruf selber als Tätowierer Meister des Improvisierens sein. Das sieht ja dann auch in andere Lebensbereiche.
Man muss man sich vielleicht
mal erfinden. Man lernt eben, sich selbst zu helfen. Was eben auch ist, wenn da viele bei den banalsten Dingen beim Tätowieren schon Fragen stellen, denke ich mir, wie wirst du selber als Tätowierer klarkommen? Weil du schaffst es ja nicht einmal, dass du die einfachsten Zusammenhänge erkennst.
Ja.
Und wie wirst du dann an dem aus einem komplexen Beruf, wo auch sehr viel improvisiert werden muss? Inzwischen natürlich weniger, weil der Equipmentmarkt mehr hergibt, aber früher war ja das einziges Improvisieren, was mir der Martin zum Beispiel das letzte Mal erzählt hat.
Finde ich auch lustig, wie sie es damals gemacht haben.
Also man nimmt ja Lektionen fürs Leben dann auch mit, die man auf andere Lebensbereiche umlegen kann. Wie du gesagt hast, eben, ich wurschtel mich durch und weil ich mir zu helfen weiß.
Voll. Ja, irgendwie geht es dann immer. Ja. Ich glaube halt auch nicht so, dass es jetzt dann weiter so, wie jetzt, dass immer mehr Studios dann auch aufmachen. Das glaube ich nicht. Wird dann schon sich irgendwo auch einpendeln.
Ja.
Also bin ich überzeugt, weil es wird halt einfach nicht genug dann da sein.
Für ja, die ganzen Corona-Tätowierer werden wieder verschwinden.
Man sieht es ja jetzt schon, dass wieder Studios auch verschwinden. So, also ich sage mal, vor 10 Jahren oder wie gesagt, 15, 16 Jahren haben wir angefangen, vor 10 Jahren haben immer Studios aufgemacht. Ja. Ich habe nie ein Studio noch gesehen damals in dieser Zeit, wo das Studio zugemacht hat.
Aber inzwischen durchaus.
Und inzwischen sind viele Studios, die halt einfach, das geht ja nicht mehr aus. Ja? Also vor allem eben so bei ganz viel halt, bei uns war es ja auch so, im Backstage haben sich die Leute dann ziemlich aufgeteilt, ja, und jeder hat eigentlich ein eigenes Studio so gehabt, weißt du, die meisten sind...
Ja, da war dann der Rückzug wieder ins Private oder in den ruhigeren Rahmen, wo dann aus 6 Leuten werden zwar 6 Studios, aber nicht ein einziger Tätowierer mehr,
voll.
Weil die sich halt alle in ihren privaten Rahmen zurückziehen,
voll. Und dort weiter. Ich meine, ich glaube, wir haben da auch so das Glück, oder das Glück, wir haben auch zu einer richtigen Zeit angefangen und so.
Ja.
Ja, 2010 war es wirklich noch, das ist dann immer so, was die Nostalgie-Gelaber, damals war immer, es war halt anders einfach. Du hast weniger Zugang gehabt, es hat Instagram nicht gegeben, es hat diese Tätowiermagazine halt nur gegeben, dann hat es ein paar bekannte Namen gegeben, wo man halt ab und zu was gesehen hat. Heute scrollst du durch und siehst nur Top-Arbeiten von irgendwelchen Top-Artists. Natürlich gibt es auch genug Pfeifen dann noch.
Aber bist Tätowierer und hast dementsprechend den Content auf Instagram.
Sicher habe ich den Content
auch. Also ein Unbedarfter, der sich hauptsächlich für Fußball, Filme
wird das und fürs
Surfen interessiert. Klar. Und nebenbei für Tätowierungen wird halt ab und zu ein Tattoo sein in seiner Timeline. Das ist ja sehr individualisiert für den.
Aber Mann. Eben, der Zugang war auf jeden Fall anders. Ja, und das, wie gesagt, man kann halt alles sich online anschauen. Du kannst es selber viel leichter lernen. Du hast ja früher Gewerbescheine braucht für einen Supplier, das bestellen hast können.
Genau.
Da hast du gar nicht bestellen können, Material. Genau. Jetzt kannst du ganz normal bei Amazon eine ganze Liste runter bestellen. Und es ist halt auch noch leichter, weil du steckst das Teil an, schaltest ein, das funktioniert.
Ja.
Da brauchst du nichts mehr einstellen oder irgendwie. Und sonst schaust du ein YouTube-Video an. Das gibt es von allen. Also das hat es ja auch nicht gegeben, da wo wir angefangen haben.
Das wobei die Arbeiten schauen trotzdem schrecklich aus, von die dann zum Covern so daherkommen. Ne? Man kann
voll.
Die Maschine zwar vielleicht einfacher einschalten und vielleicht ist es einfacher, die Farbe unter die Haut zu schießen. Das heißt aber noch lange nicht, dass derjenige das kann.
Also, das nicht, so, aber man kann es leichter Leuten auch zeigen, glaube ich so. Also wenn es jetzt, also weil es halt technisch schon einfacher worden ist, als jetzt noch.
Ja, gut, du musst keine Spulmaschine mehr, die Jungen jeden
Tag. Und auch die nicht. Und auch so die Qualität von manchen Sachen sind halt einfach, finde ich, besser geworden. Ja. Ja, ob es jetzt Nadelmodule sind oder auch Bei den Farben, ja gut, da hat man ja ein
bisschen...
Ja,
bei den Farbfarben ist das...
ein Rückding wieder mal
gehabt. Einen eigenen wieder, Podcast machen
ja, zu dem Thema. Wahrscheinlich, aber... Was wollte man jetzt?
Wo wollte man hin? Was die Timeline deiner persönlichen Entwicklung.
Aber ja, okay.
Glaub, das hast du eigentlich eh recht.
Ungefähr, glaube ich.
Wiedergegeben, ne?
Ja, ja.
Und im
Großen mal schauen,
und
Ganzen, was kommt.
Ja, ja. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Im Großen und Ganzen sind wir durch. Ich glaube, das ist heute einmal, heute habe ich einmal nicht überzogen, gnadenlos, aber es war sehr kompakt und sehr informativ. Und hat mich wirklich gefreut, dass du da warst und uns vor allem einmal die Sicht auf die Dinge aus der Perspektive eines Wirtschaftskammer-Funktionärs.
Ja, das hört sich dann immer so, bisschen, ja, da bin ich ja auch irgendwie reingerutscht.
Ja,
so,
weißt du, aber ist ja gut und du hast da auch sehr viel wichtige Infos, glaube ich, uns geben können, die jetzt nicht nur für Tätowierer, sondern auch für mögliche Kunden
da na, sind. War cool, danke für die Einladung
auf jeden Fall. Sehr gerne. Und wie auch immer, wer in die ganzen Kontaktdaten und Netzwerke von Fred, wer unter dem Video verlinken.
Also unten.
Genau.
Und na cool.
Wer weiß, schaut es einmal durch und vielleicht kommt es dann doch bald einmal beim Fred auf ein Patch-Tattoo vorbei.
Fix.
Reminder an mich selbst, ich muss ja auch noch einen Termin ausmachen, weil ich reise seit 3 Jahren, dass ich gerne
das einen Fred,
aber bis ich einmal selber dazu komme, mit tätowieren zu lassen.
Das machen wir.
Ja.
Cool,
dann würde ich sagen, wir haben es durch und wir sind raus. Tschüssi, Liebe geht raus.
Und Wiedersehen.
Auf Dankeschön.
Danke, Harry. War cool. Ja? War cool mit dir.